dieser Daria-Chroniken.
Hallo und willkommen zu einer neuen Episode des Drachentöter-Podcasts. Ich bin Mike und heute rede ich gemeinsam mit Roli über die Sardaria-Chroniken und dem dazugehörigen Rollenspielsystem Sisyphus. Die Links dazu findet ihr wie immer in den Shownotes dieser Episode. Und los geht's. Dann reden wir heute zusammen mit dem Roli über die Sardaria-Chroniken bzw. das Sisyphus-Rollenspielsystem, was sich aus dem Ganzen entwickelt hat. Aber zuerst, wer ist der Roli? Beziehungsweise, was macht der Roli?
Ja, hallo, danke für die Einladung. Ich bin der Roli aus Linz, bin 30 Jahre alt, studiere Informatik und arbeite nebenbei in einer SAP-Bude. Meine Hobbys sind nämlich relativ zahlreich, also von eben Pen & Paper spielen natürlich, über Bücher schreiben oder auch Buch schreiben zumindest. Ich mache gerne Musik, also spiele gerne Gitarre. Zocken ist natürlich auch immer wieder ein bisschen dabei und interessiere mich sehr für Filme, also insbesondere ältere Filme und ja.
Ältere Filme? Welche? Oder was kann man sich unter ältere Filme vorstellen? 70er, 80er Jahre, 50er Jahre, 20er Jahre?
Auch, also im Endeffekt, meine Bandbreite reicht eigentlich relativ weit. Also ich bezeichne zum Beispiel in Paten 2 aus den 70er Jahren, wenn ich mich nicht ganz irre, immer als einen von meinen Lieblingsfilmen, genau wie zum Beispiel auch Casablanca aus die, 1944, ich bin aber genauso auch interessiert an jetzt zum Beispiel in Martin Scorsese seine Filme aus den 80er bis eigentlich jetzt nur, also er macht immer noch Filme. Ich habe da eigentlich kein gewisses Zeitfenster, wo ich sage, da schaue ich mir keine Filme an. Ich merke mir immer wieder, wenn ich mir ältere Filme anschaue, dass die mir einfach rein vom Schnitt und von der Bildsprache oder auch von der Zeit, die sie die Kamera nimmt, auf gewisse Szenen mehr zusagen, als die relativ hektisch geschnittenen Filme, die heutzutage rauskommen.
Dem kann ich auf definitiv zustimmen. Ja. Also speziell was Casablanca betrifft, ist das einer von den angenehmsten Filmen, die man in den letzten 100 Jahren zum Anschauen gehabt hat.
Auf jeden Fall. Also das merkt man einfach, das habe ich letztens, also vor kurzem auch mit meinem besten Freund besprochen, man merkt einfach, bei solchen Filmen immer wieder, da haben die Leute erstens mal gar nicht die Möglichkeiten gehabt, dass sie so viele Schnitte und so viele Einstellungen machen, beziehungsweise haben sie sich einfach teilweise nur Zeit genommen, um Stille darzustellen oder einfach ein gewisse Sachen einzufangen über ein bisschen eine längere oder längerfristigere Zeit, als die, wie gesagt, die Filme heutzutage, die nicht alle, aber doch zum sehr großen Teil sich keine Zeit für Ruhe mehr nehmen.
Mhm. Das heißt dann, beim Punkt Rollenspiel ist es wahrscheinlich dann genau das Gegenteil, da geht es dann um hau drauf und gib ihm, oder was für Spiele spielst du da grundsätzlich, wenn du nicht das Sisyphus bzw. die Sardaria-Chroniken spielst?
Das ist eigentlich relativ unterschiedlich. Ich versuche hauptsächlich eigentlich eher, also zumindest wenn ihr selber meistert, eher Spiele zu nehmen, die jetzt nicht so zum Standard-Mainstream, sage ich mal, gehören. Also ich spiele unglaublich gern Full Bridge, weil mir da die Welt einfach gefällt. Zion taugt mir auch immer wieder zum Meistern, weil ich einfach immer schon ein gewisses Interesse an antike Götter und antike Mythologien gehabt habe. Vampire habe ich auch mal reingeschnuffelt, kurz einmal. Das war grundsätzlich okay, weil es ist halt im Wald dasselbe wie Zion in einer anderen Welt. Also das Regelsystem ist ja quasi gleich. Und aktuell beschäftigt ich mich mit Legend of the Five Rings. Da haben wir hauptsächlich die Worlds und die Bücher, also eigentlich war ein ziemlich großer Teil auch die Bücher, weil die einfach so schön illustriert sind, dass ich mir gedacht habe, das schaue ich mir jetzt einmal an. Und die Worlds hat mir eigentlich ziemlich taugt, weil dieses ganze Asiatische und so dadurch meine nicht allzu große, aber doch leichte Verbindung zum Anime mich sehr interessiert hat. Grundsätzlich spielen du dadurch, dass die meisten Meister, die ich halt auch kenne und mit denen ich schon länger spiele, eher so die Standardsachen und Anführungszeichen meistern, habe ich halt ziemlich viel DSA-Runden schon gespielt. Also, ich glaube, 5, 6, 7, ich kann es gar nicht mehr zählen. Und Cthulhu habe ich auch mal ausprobiert, das war nicht ganz meins. Da hat mir das Spielsystem an sich nicht ganz auf den Leib geschnitten, muss ich sagen. Ja, sonst im Endeffekt, normalerweise bin ich so, wenn irgendwer jetzt mit was daherkommt und sagt, hey, wird das meistern, willst mitspielen und die Welt taugt mir, dann schaue ich mir das mal an, also dass man das Regelsystem nur unter Anführungszeichen eher wurscht ist, weil das kriege ich dann eher erst wirklich mit beim Spielen selber.
Mhm. Was muss das Setting haben, damit dich das interessiert, wo du sagst, okay, du willst das ausprobieren oder es vielleicht sogar vertiefend spielen? Gibt es irgendwelche Eckpunkte, die dir wichtig sind?
Das ist schwer zu sagen, weil, wie ich schon erwähnt habe, ich bin ein großer Fan von Mythologie. Das heißt, alles, was ein bisschen mythologisch ist oder ein bisschen einen gewissen Mythos mit sich bringt, reizt mich schon. Also alles, was ein bisschen, wie soll ich sagen, einfach ein bisschen an mythischen Aspekt, ich kann es ja nicht anders ausdrücken, kann man mich schnell mal dazu überreden. DSA habe ich damals eigentlich nur angefangen als unter Anführungszeichen mein zweites Pen & Paper, was ich je gespielt habe, und das war halt einfach so, ein Freund von mir hat gesagt, hey, Meister, das willst du so mal anschauen, und ich habe gesagt, okay, und seitdem verfolgt mich das halt ein bisschen, kann man sagen, weil halt, wie gesagt, die Leute, die ich kenne, hauptsächlich halt einfach DSA meistern.
Ja gut, auf der anderen Seite, bei DSA, D&D und Pathfinder kommt man heutzutage nicht mehr wirklich vorbei.
Eben, ja, also das sind eben so die Standardsysteme, wo man halt einfach drin ist. Man, von der Welt an sich ist DSA gar nicht so wirklich meins, aber ich spüre es einfach schon so lange, dass, wie man könnte sagen, wie so eine kleine schlechte Angewohnheit ist, dass mir halt immer nur begleitet.
Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, ist es dann eher so, dass du sagst, okay, diese fantastischen Welten interessieren dich mehr als wie diese Science-Fiction-Welten, die in der Zukunft liegen oder in einer Alternativen.
Auf jeden Fall. Also Sci-Fi war ja noch nie so 100% meins. Die meisten Sci-Fi-Sachen, die ich auch im Film- und Serien-Teil mehr habe, waren eher die irgendeinen Fantasy-Aspekt, irgendeinen mythischen Aspekt gehabt haben, so wie Stargate mit anderen Götter, Goa'uld-Vergleiche oder Star Wars mit die Jedis, mit der Macht und so. Also so reines Science-Fiction ist nicht wirklich meins.
Aber mit einem Star Trek kann man die eher jagen, wenn ich das richtig verstanden habe.
Das habe ich noch nie so wirklich durchdruckt zum Anschauen.
Und
das
bei Battlestar Galactica wird es irgendwo dazwischen liegen noch?
Meine Beziehung zu Battlestar Galactica ist eher nicht so gut. Also ich habe alles, also die neue Serie habe ich komplett gesehen, aber sie war mir, an die Basis ist ein kontroverser Punkt, aber mir war es einfach zu langweilig. Ich habe viel von den Sachen, auch rein von dem, dass ich einfach viel Filme und Serien gesehen habe, habe ich einige von diesen angeblichen Twists schon vorhergesehen gehabt vorher. Und bei einigen Sachen habe ich mir dann so gedacht, man, bitte macht's nicht das, alles nur nicht das. Und dann ist genau der Twist gekommen und ich habe mir gedacht, so, wirklich muss das sein. Also war nicht meins. Man, Kudos, sollte sich jeder natürlich anschauen und anhören, was er will und spielen, was er will, aber es ist einfach nicht meins.
Ja, diese Vorhersehbarkeit bei Filmen oder Ähnliches, das kann man in einem anderen Podcast sicherlich vertiefen und so, aber grundsätzlich gibt er recht, es gibt bei manchen Sachen einfach Dinge, die sich ja zu oft wiederholt haben in anderen Settings, Filmen, Serien, keine Ahnung was, wo es halt dann für Personen, die sehr viel schon konsumiert hat, sehr einfach wird, diverse Dinge vorauszusehen. Kommen wir zu den Sardaria-Chroniken. Was ist das genau? Was kann man sich darunter vorstellen und wie ist das entstanden? Oder ist es nur entstehen? Ist schon fertig?
Das ist immer eine schwere Frage. Grundsätzlich, also die Sardaria-Chroniken, die sie heutzutage verwendet zum Spielen, beziehungsweise wo ja aktuell meine Gruppen durchmeistert, ist eigentlich eine relativ lange und holprige und durcheinander gemischte Entstehungsgeschichte. Und vor allem muss man da vielleicht auch ein bisschen die Grenze ziehen zwischen die Story und die Regeln an sich, ja, weil die grundsätzlich voneinander getrennt entstanden sind und erst vor ein paar Jahren dann wirklich zusammengefunden haben und ich aktuell halt wirklich dabei bin, dass ich das Ganze halt als Buch zusammenschreibe, wo halt dann die Regeln speziell angepasst sind an die Welt und wo halt beides zusammengeführt wird.
Wie hat sich das dann, wie bist du dazu gekommen? Also der Grund in dem Sinne von, ich möchte das da ein Rollenspiel oder eine Geschichte oder eine Welt machen. Wie waren da die Anfänge und wie hat sich das dann aus diesen Anfängen entwickelt?
Also bei den Regeln war es so, wenn ich fange jetzt einfach mal mit den Regeln am besten an, also mit dem Sisyphus-System, das hat sich eigentlich daraus entwickelt, dass wir große One Piece-Fans waren, also von dem Anime One Piece. Und dann haben der Daniel und ich haben irgendwann gemeinsam die Idee gehabt, dann machen wir doch ein Pen and Paper im One Piece-Universum. Kann ja nicht so schwer sein, also in die Richtung.
Für die Leute, die One Piece nicht kennen, weil es gibt ja Leute, die mit dem nicht aufgewachsen sind, beziehungsweise keine Fans von dieser RTL2-Comic-Serien waren. Was kann ich mir da vorstellen, beziehungsweise was ist so der Schwerpunkt bei dem bei One Piece gewesen, wo ich sage, okay, das war eigentlich der Aufhänger, warum man sich das angeschaut hat?
One Piece war im Endeffekt ein Fantasy-Universum, kann man sagen. Es ist um Piraten gegangen und um diesen großen Schatz des One Piece, den sie halt alle finden wollten. Und die ganze Serie war halt einer dieser, wie wir halt nennen, klassischen Superpower-Animes. Im Endeffekt, wo es halt um Menschen oder um Kreaturen gibt mit speziellen Fähigkeiten, die schon in gewisser Weise an Magie erinnern, mit speziellen Konventionen natürlich auch. Und diese haben halt dann über die, also diese Hauptcharaktere haben halt dann im Endeffekt über die Laufzeit der Serie, die halt eigentlich immer noch läuft, versuchen sie halt dieses One Piece zu finden und treffen halt immer wieder auf Gegner, die es dann auch eben in Kämpfen besiegen müssen und müssen trainieren, damit stärker werden und neue Fähigkeiten entwickeln und so weiter.
Okay, also im Endeffekt die Hauptfiguren haben selber Progression wahrgenommen in der Serie.
Natürlich, ja. Also am besten kann man es wohl, also was wahrscheinlich die meisten kennen, ist Dragon Ball Z noch. Das haben wahrscheinlich die meisten noch gesehen. Es ist nicht viel anders, nur dass es halt einfach in einer Piraten-Fantasy-Welt stattfindet.
Gut, also wie gesagt, also die Idee hast du gehabt aufgrund dieser Serie.
Genau, also wir wollten damals quasi diese Serie als Pen and Paper spielen, also es hat recht taugt hat. Und wir haben damals eigentlich nur relativ easy die Regeln von Zion genommen, was wir damals halt auch gespielt haben. Und es hat so weit verändert, dass es halt in die One Piece World reinpasst. Und mit dem haben wir dann auch eine Zeit lang gespielt. Nicht allzu lang, muss man sagen. Und die Runden hat sich dann irgendwann einmal aufgehört mit Daniel und mir. Und ich habe dann Jahre später schon versucht, eine neue Runde One Piece zu bauen. Und das ist auch relativ easy gegangen, weil in meinem Freundeskreis relativ viele Anime-Fans sind. Und damit natürlich auch Leute, die One Piece geschaut haben. Und da hat sich dann eine kleine Gruppe gefunden und ich habe dann extra für die Gruppen damals angefangen, dass ich, weil ich damals schon DSA gespielt habe und so relativ viel DSA gespielt, habe versucht, ein W20-System rauszumachen, rein von der Einfachheit her des Würfelns. Und das war damals noch relativ easy und überhaupt nicht gebalanced oder sonst irgendwas, sondern es war halt einfach wirklich so, es war ein Storyteller-System und wir haben halt Spaß gehabt beim Spielen.
Die wichtigste Grundlage in Wahrheit, ja.
Genau. Und in dieser Gruppe sind dann im Endeffekt der Alex und der Laudern zu mir gestoßen, mit die dann die weiteren Versionen von Sisyphus gemacht haben. Im Endeffekt auf der Basis, dass wir gesagt haben, wir konnten das System ja so bauen, dass für verschiedene Welten spielbar ist. Also dass man diverse Animes oder Serien oder sonst irgendwas darin spielen kann, halt alle die so dieselbe Grundprämisse eben, so diese Superpower-Magie-Prämisse haben. Und dann haben wir angefangen, solche Systeme zu entwickeln oder ursprünglich ein A-System. Und im Endeffekt ist es immer wieder weiterentwickelt worden und neue Versionen rausgekommen. Und es ist aber, was für mich ein bisschen das Problem war, es ist immer weiter in eine extrem komplexe Richtung gegangen. Also also der Alex und der Lau sind halt aus D&D und DSA 4 und so gekommen und wollten das halt quasi so realistisch wie möglich machen, das System im Endeffekt mit. Wir haben dann am Schluss schon Ausdauer dabei gehabt, von wegen, wenn du am Berg aufgehst, verlierst du Ausdauer und solche Geschichten. Also das ist schon extrem komplex und extrem aufwendig geworden. Wir haben zum Beispiel irgendwann dann einmal ein System gehabt oder eine Version von dem System gehabt, wo wir Tabellen gehabt haben, wo du quasi gewürfelt hast, dann hast du auf der Tabelle nachgeschaut, wie viele Erfolge das du hast, und nach, dann hast du von einer anderen Tabelle nachgeschaut, wie viel Schaden das jetzt macht und so. Also das war schon extremst aufwendig. Und in dieser Zeit, also so beim weiß nicht, bei der siebten oder achten Version oder so ist, und dann einmal also die Frage nach einem Namen für das Ganze rausgekommen, weil wir haben einfach immer nur Pen and Paper System dazu gesagt und das ist uns irgendwann einfach zu langweilig geworden. Und aufgrund eben unserer ganzen Anläufe, die wir gehabt haben und auch der ganzen Fehler, die wir drin gehabt haben und dass wir es eigentlich immer wieder neu gebaut haben, so einmal im Jahr oder einmal alle zwei Jahre, ist dann der Name Sisyphus entstanden oder benutzt worden für das System, eben wegen dieser alten griechischen Geschichte, die, schätze mal, die meisten kennen werden.
Ich vermute ja, dass jeder den Begriff zumindest schon mal vernommen hat oder zumindest eine Allgemeinbildung genossen hat, wo Sisyphus auf alle Fälle einen gewissen Bereich eingenommen hat.
Genau, also es hat sich dann die Gruppen, mit denen wir quasi gemeinsam das System immer wieder getestet haben und halt die Fehler aufgedeckt haben, die hat sich dann aufgelöst. Und ich bin dann irgendwann an einem Punkt gestanden, wo ich gesagt habe, ich will eigentlich gar nicht in die Richtung, in die wir gegangen sind, sondern ich hätte einfach gern, war schon ein System, mit dem man alles spielen kann oder in jeder Welt spielen kann, aber ich will es einfach nicht so komplex haben, ich will es eher auf Storytelling-Basis haben, so wie es früher mal war. Ja. Ich möchte leichte Regeln, die zwar gebalanced sind, aber halt simpel zum Verstehen, simpel zum Bauen und auch schnell zum Spielen. Und dann habe ich vor, ich glaube, zwei Jahren angefangen, eben das Sisyphus 9 zu machen, mit ziemlich einfachen Regeln, mit einem simpel zu verstehenden Magie-Baukasten, also Zauber-Baukasten, wo man dann halt diverse Zauber oder Fähigkeiten oder wie immer, dass du es dann nennen willst, in dem jeweiligen System bauen kannst, auf Mana-Kosten-Basis, das ist im Endeffekt mal ein Mana-Pool und jeder Zauber kostet dann gewisse Mana zum Ausgeben und je nachdem, wie stark man halt den Zauber baut oder wie viele zusätzliche Sachen das er macht, umso mehr Mana kostet dann. Und wenn man jetzt zum Beispiel einfach nur 10, weiß nicht, einfache Feuerbälle macht, die halt, was weiß ich, 3 Schaden machen oder so, dann kostet es ja weniger Mana.
Du hast das dann so fixiert, dass man sagt, okay, beim Erstellen vom Charakter sagt man, okay, ich will den und den und den Zauber kennen, oder hast du gesagt, okay, du hast 1020 Punkte und die kannst du dynamisch immer wieder in irgendwelche Zauberorten, die du haben willst, einstecken?
Nein, man hat gewisse Punkte bei der Charaktererstellung beziehungsweise auch bei der Charaktersteigerung und zwar immer die Anzahl Mana quasi, hat man als Punkte, mit dem kann man dann Zauber bauen, die das Mana kosten. Im Endeffekt, wenn man 20 Mana hat, kann man für 20 Mana Spells bauen.
Gut, dann habe ich das ja richtig verstanden. Ich wollte das nochmal hinterfragen, ob du das eher dynamisch gesehen hättest oder ob das eher fix ist und dann je nachdem noch Steigerung oder ähnliches hättest dann.
Nein, das mit der Dynamik, das wollte ich auf keinen Fall, weil das war ein großes Problem von einem der Vorgänger. Ich habe im Endeffekt das ganze Wissen, was ich gesammelt habe oder die ganzen Erfahrungen, die ich gesammelt habe, aus den Vorgängersystemen, habe ich im Endeffekt dann benutzt, um das Neue zu machen. Und das mit der Variabilität während dem Spielen ist einfach immer schwierig und aufwendig, insbesondere dann direkt während der Spielsitzung. Weil insbesondere da der Zauberbaukasten nicht wirklich viele Möglichkeiten bietet, also von am Geist erscheinen lassen, über Verwandlung in irgendein anderes Geschöpf, über Schadenszauber und Buffs und Debuffs und was nicht nur es gibt, bietet das Ganze sehr viele Möglichkeiten und damit war ein variables System einfach während der Spielsitzung extrem schwierig zum Handeln und extrem aufwendig und das wollte ich einfach nicht. Wie gesagt, ich wollte es leicht haben, ich wollte es einfach zum Spielen haben hauptsächlich und ich glaube, dass mir das auch gelungen ist und die sagen wir mal, die positiven Feedbacks, die ich aus diversen Ecken gekriegt habe, ich habe das System auch vor einem halben Jahr oder so mal ein paar eher unbekanntere Leute von mir geschickt, die gesagt haben, sie würden das gerne mal probieren. Also ich habe da mal ausgeschrieben im Facebook-Channel, im Pen & Paper Facebook-Channel, habe gesagt, hey, wer würde es probieren? Ich schicke es euch. Und habe da eigentlich sehr viel eher positive Rückmeldungen gekriegt und ein paar Kritikpunkte auch, die habe ich dann natürlich wieder einfließen lassen. in die letzte Verbesserung.
Du hast ja gesagt gehabt, am Anfang war es ja wie Sion, was du ja eher gleichgesetzt hast wie Vampire auf der einen Seite. Auf der anderen Seite hast du gesagt, okay, es ist eher so wie 20-System, was ich wahrscheinlich eher so auf Basis von DSA oder ähnliches sehen kann. Wie ist jetzt aktuell dann der Status in der 9. Version? Wie würdest du das vergleichen oder wie schaut das dann grundsätzlich aus? Welche Würfel würdest du brauchen zum Spülen?
Zum Spülen braucht man nur W6. Also einige Leute, die ich kenne, haben es mit Shadowrun verglichen. Ich kann das selber nicht 100% sagen, weil ich Shadowrun selber nicht gespielt. Aber im Endeffekt basiert es auf einem W6-System oder eine gewisse Anzahl an W6-Würfels, je nachdem, wie viel Skill und wie viel Stat du hast. Und ab einer gewissen Augenzahl kriegst du halt dann einen Erfolg auf den Würfel und die gesamte Anzahl an Erfolgen, die nimmst du dann halt her als dein Erfolgspool. Und du hast dann nur einen zweiten Wurf mit sogenannten negativen Würfel und quasi unter einer gewissen Augenzahl zieht es davon einen Erfolg ab. Und das, was am Schluss rauskommt, ist im Endeffekt das Ergebnis von der Probe.
Wie schaut es jetzt dann mit der Welt aus? Weil du gesagt hast, dass das System ja so erschaffen wollen, dass das ja für alle möglichen Welten benutzen kannst. Hast du da irgendwie so jetzt ein Hauptsetting dafür oder halt ein aktuelles Hauptsetting? Oder wie kann man sich das vorstellen? Also ich gehe jetzt einmal in Richtung Sardaria Chroniken, was da dahinter steckt, weil das ja sehr eng miteinander verwoben ist.
Das ist richtig. Mittlerweile ist es sehr eng miteinander verwoben. Mittlerweile ist es eigentlich eines der wenigen Systeme, der wenigen Stories, die ich nur mit Sisyphus spiele. Ich habe natürlich diverse andere Welten oder Stories schon mit Sisyphus gespielt. Und beziehungsweise auch wir damals nur, wie wir in der Entwicklung gestanden sind. Sardaria ist tatsächlich ursprünglich sogar als Pen & Paper-Idee entstanden. Das war noch so vor dem wirklich erinnert werden von der Sisyphus-Produktion, sage ich mal, ist das Ganze alles als kleine Pen & Paper-Idee in meinem Kopf entstanden. Und während ich aber dann auch gearbeitet habe, bin ich draufgekommen, dass man das Schreiben von die Story-Fetzen, die man halt normalerweise in so einem Pen & Paper findet, um die Wörter ein bisschen zu verstehen, mir zu dem Zeitpunkt mehr Spaß gemacht hat, als die Regeln dafür zu schreiben. Und ich bin dann halt irgendwann an einem Punkt gewesen, wo ich gesagt habe, jetzt tue ich nicht weiter mit den Regeln und schreibe eigentlich nur noch eine Story. Und daraus ist dann eigentlich eine Romanidee geworden und ich habe dann die ganzen Kurzgeschichten, die ich im Endeffekt schon gehabt habe, zusammengenommen und ein bisschen verändert und dann halt einen Roman draus gemacht und habe währenddessen auch immer wieder mal Zeit genommen, um die Welt auszuformen. Also im Endeffekt habe ich mich dann da wirklich tagelang einfach hingesetzt und habe anstatt, dass ich halt weitergeschrieben habe an der Story, habe ich mal halt Notizen gemacht zu der Welt und wie die Welt an sich funktioniert. Ich glaube, dass Sisyphus 7 war oder so, wo dann unser One Piece Gruppen aufgehört hat zum Spielen, weil es sehr einfach auseinandergelaufen hat, habe ich dann eben auch die Idee gehabt, naja, was war, wenn wir mit Sardaria spüren? Ich meine, die Welt war da, ja. Der konnte man spielen. Und die Jungs haben wir dann auch Gruppen gefunden und ich habe damals noch ein bisschen das Problem gehabt, ich habe nie Nein sagen können. Dadurch waren meine Gruppen immer relativ groß und relativ anstrengend. Und das hat man insbesondere bei Sardaria damals ziemlich gemerkt, dass die Gruppen einfach viel zu groß waren, nicht zu spielen waren. Darum hat das ja dann irgendwann einmal auseinanderverlaufen.
Wie viele Spieler hast du da gehabt, wenn ich fragen darf?
Ich glaube, das 8 waren.
Was empfindest du dann als optimale Gruppengröße, also Minimum, optimal und maximal, also, was du spielen würdest?
Am liebsten spiele ich mit 3 bis 5 Spielern. Also 5 ist wirklich schon so das, wo ich sage, da ist die Grenze, da hört es bei mir auf. Ich meine, es kommt natürlich auch ein bisschen immer auf Systeme. Es gibt durchaus Systeme, die kann man mit nur 2 Leuten auch spielen. Und es gibt vielleicht auch Systeme oder Abenteuer, wo ich sage, okay, dann nehme ich noch einen 6. dazu. Auch trotzdem schon mit ein bisschen am Bauchweh. Aber es wird einfach mit so viel Leuten wird einfach, finde ich, dass einfach zu viel Wirbel da ist oder zu viel unfokussierter da ist. Vielleicht liegt es ja nur an meinem Freundeskreis, das kann sein. Das will ich jetzt nicht zu 100% ausschließen. Aber ich habe einfach die Erfahrung gemacht, dass mit 4, 5 Leuten, das ist eine gemütliche Gruppe, mit der kann man super spielen. Ich habe auch Gruppen, die seit Jahren rennt, wo man zu dritt spielt, also wo 3 Spieler quasi sind und AGM, das ist auch super. Aber viel mehr darf es nicht werden. Außerdem habe ich auch immer ein bisschen, also bei der Sisyphus-Gruppe, bei der Sardaria-Gruppe haben wir immer ein bisschen das Problem gehabt, dass viele Leute raus und wieder eingestiegen sind. Und manchmal war es zum Beispiel einfach so, dass Leute wirklich 3-4 Mal hintereinander nicht gekommen sind und dann waren sie auf einmal wieder da und das war alles super schwierig zum Unterbringen irgendwann. Und irgendwann ist dann einfach auseinanderlaufen. Also ich habe nicht mehr so richtig viel Lust gehabt und einige von den anderen haben auch gesagt, das ist ja nicht so anstrengend oder sie wollen nicht mehr oder sie haben sowieso was anderes zum tun oder sonst irgendwas und dann ist die Gruppe auseinandergelaufen. Und ich habe dann ein paar Jahre später, eben auch, wo ich dann Sisyphus eingeschrieben habe, habe ich dann gesagt, ich will eigentlich das wieder spielen, weil mir taugt die Welt, das ist meine eigene Welt, die habe ich vorher also wirklich viel ausgearbeitet, wirklich viel Zeit dafür aufgebracht, dass ich die ausarbeite wird. Und habe mir dann wieder eine kleine Gruppe gespielt und mit der spiele ich auch derzeit nur. Das sind 4 Spieler und ich eben. Das ist eigentlich eine ziemlich gemütliche Gruppe und das macht ziemlich viel Spaß, da zu spielen.
Weil du gesagt hast, da ein ständiger Wechsel, hast du da irgendwie in deinem Spiel eine Mechanik einbaut, wo du solche Sachen auch unter Umständen unterstützen kannst, dass du sagst, okay gut, das ist Hausnummer, ist eine fixe Gruppe von 5 Personen, 3 können grundsätzlich immer bei 2, einmal der und einmal der nicht, so dass man dann trotzdem immer wieder die anderen ohne Probleme mitnehmen kann oder so. Also sprich, in der Regelmechanik so direkt integriert oder nicht, ist dann so.
Naja, ich sage mal, Regelmechanik an sich nicht, aber ich hätte theoretisch, wenn ich es vorher gewusst hätte, also wie die Kampagne damals gestartet hat, hätte ich das durchaus machen können, war kein Problem gewesen. Ne? Problem war nur, damals, wie die Kampagne angefangen hat, waren alle relativ motiviert und dadurch habe ich auch eine Kampagne gemacht, die eigentlich mehr wie eben so eine DSA-Kampagne oder so ist, wo es dann einfach wirklich gemeinsam alles Gruppen durch die Welt reist und diverse Sachen machst und das ist immer komisch, wenn dann plötzlich irgendeiner nicht da ist.
Ja, weil das ist ja generell ein Thema bei langen Kampagnen eigentlich, bei welchem System und manche Systeme bieten das besser an, dass man da Leute hat, die halt temporär nur kennen oder halt.
Ja, wobei ich sagen muss, es liegt eigentlich weniger an die Regeln und mehr, was die Kampagne bzw. die Welt zulässt. Weil ich sehe es zum Beispiel bei For the Breach, wenn ich das spiele, da ist das normalerweise auch kein Problem, dass zwischen die Abenteuer einfach die Leute wechseln. Ne? Wenn du jetzt nicht gerade eine von den 5 Abenteuer spielst, die halt einfach ein bisschen länger dauern. Ja? Aber bei den Einzelabenteuer ist normal kein Problem, wenn du jetzt einfach mit jemandem sagst, hey, ich habe keine Zeit, diesmal spielt es ohne mich. Aber in die meisten, also in viel so große Kampagnen, wie eben so diese großen DSA-Kampagnen, die man kennt, also so in der Filiasson oder die 7 Gezeichneten oder wie es heißen. Und solche Kampagnen ist einfach eigentlich auch gar nicht vorgesehen, weil du halt einfach als die Kampagne sagst, dass du als Gruppen unterwegs bist. Ja. Und da ist einfach gar nicht vorgesehen, dass plötzlich, oder einfach auch nicht cool und irgendeiner plötzlich da ist und so ähnlich war es halt bei uns auch, bei uns war das halt eine Kampagne, die sich im Endeffekt wirklich die Spieler durch die ganze Welt tragen hat oder halt, geschickt hat mit diverse Aufträge und wenn dann halt einfach plötzlich einer nicht da ist, ist halt komisch, ich meine, du musst halt irgendwas aus den Fingern sagen, dass der gerade irgendwo, keine Ahnung, nicht einkaufen ist oder sonst irgendwas.
Ja, das ist klar. Man, das Thema, was mir da oft in den Sinn gekommen ist, was ich auch teilweise selbst umsetzen habe können, war das, dass ich sage, okay, gut, wenn ich große Kampagnen mache, ich mache einfach kleinere Abschnitte, die ein bisschen dynamischer sind, wo halt nicht immer alle Spieler unbedingt halt an dem Spieleabend, und je nachdem, wie lange halt der Wirum dauert, involviert sein müssen. Natürlich geht das nicht immer, wenn ich eine konstante Reise habe, wie bei einer Filiasson-Saga oder sowas, aber es gibt hin und wieder doch auch die Möglichkeit, dass man das ein bisschen unterstützend betrachten kann. Aber ja, ich gebe absolut recht, wenn man das nicht im Vorhinein weiß, dass der eine oder andere halt, warum auch immer, sei es mit Absicht oder unabsichtlich, des Öfteren nicht kann oder kurzfristig weg muss, sei es beruflich oder sei es privater Gründe, dann wird sowas schwer handelbar.
Richtig, ja. Mittlerweile bin ich da bei den meisten Kampagnen ein bisschen vorsichtiger und mache es eigentlich auch, so wie du gesagt hast, eher in kleinere Abschnitte, wobei dann halt trotzdem immer wieder dazwischen mal ein größerer Abschnitt ist und da muss halt dann, da sollten halt dann schon alle da sein. Sonst wird es halt ein bisschen komisch.
Ja, sicher. Also irgendwas, also Fixpunkte, wo halt alle da sein müssen oder wo man halt darauf hinarbeitet, dass man sagt, okay, gut.
Für ein, zwei so zwischen Abenteuer, wenn irgendwo gerade einer fährt, dann ist er gemischt und macht er gerade irgendwas anderes. Ja, aber das ist eh nie so die Problematik, dass man das irgendwie erklärt, dass der gerade nicht da ist. Aber es ist halt bei dir, das Problem sind halt immer diese großen Kampagnen, wie gesagt.
Du hast dann beschlossen, dass du mit deinen Spielern in der Welt spielt. Wie kann man sich das vorstellen? Oder was geht es da? Was gibt es da für Eckpunkte? Oder wenn du jetzt ein Reiseführer sein würdest für deine Welt, wie würdest du das uns erklären? Wie würdest du das darbringen, was Sardaria ist, was Sardaria ausmacht? Was hat es zu bieten? Was gibt es für Dinge, die man sehen muss?
Sardaria an sich ist eine Fantasy-World mit leichten Steampunk-Elementen. Wobei die Steampunk-Elemente alle auf Magie basierend sind. Das ist im Endeffekt ein Aufzug, der halt von einem Magier betrieben wird, der halt die ganze rauf und anschiebt. Ja, wenn man adelig ist, kann man sich sowas leisten. Die Welt ist, also Sardaria ist getrennt in 8 Provinzen und die Provinzen unterscheiden sich eigentlich ziemlich stark voneinander. Also die meisten habe ich doch leicht angelehnt an antike Kulturen oder an spätere Kulturen dann von der tatsächlichen Erde. Allerdings halt immer ein bisschen abgeändert. Also zum Beispiel die Provinz Nesov, das ist eine Gebirgsprovinz, die hat tatsächlich fast komplett aus Gebirge und aus scharfen Klippen und so besteht. Ist halt so ein bisschen von der Art her ein bisschen ein feudales Japan, ja, mit die Stadtvorsteher und mit einer extremen Höflichkeit an sich und an Ehrendenken. Das ist das Wort. Während zum Beispiel Alarok, das ist die Provinz ganz oben im Norden, die quasi komplett von Eis und Schnee bedeckt ist, das ganze Jahr über, ist mehr so ein bisschen an das Wikinger-Norwegen angelehnt. Also wo halt die Küstenregionen sind, halt die auf Plünderfahrt machen, beziehungsweise die Händler sind. Und umso weiter, dass du in die Mitte kommst, umso mehr sind es halt eher Krieger und solche Geschichten. Aber die sind halt ziemlich aufgespalten in kleinere Königreiche, sage ich mal, die wiederum aufgespalten sind in Jarltümer, also wo halt wirklich Jarle die Kontrolle über kleinere Gebiete haben und eigentlich nur einem König gegenüber Rechenschaft schuldig sind. Und da gibt es halt keine provinzübergreifende Regierung oder sonst irgendwas. Das heißt, die Könige streiten sich natürlich immer wieder untereinander um irgendwelche Länder oder sonst irgendwas. Während Nesov im Vergleich dazu zum Beispiel einfach nur von 4 Könige regiert wird, die halt relativ gut miteinander können und sie das eigentlich auch alles eher diplomatisch ausmachen, wo das Problem ist. Als drittes Beispiel guckt man dann zum Beispiel nur Trisin nehmen, das ist genau die Mitte vom großen Kontinent quasi, wo die so ein bisschen das mittelalterliche Europa ist, wo halt die ganze Provinz von einer Familie kontrolliert wird und im Endeffekt die einfach ihre Cousins und Vettern 7. Grades an zu irgendwelche Positionen ernennen, wo es halt dann irgendwelche Aufseher sind über kleine Teile der Provinz. Also die Provinzen an sich sind alle ziemlich unterschiedlich, je nach dem, wo du dort dann bist. Also es gibt dann nur Parkour, das ist westlich von Trisin. Das ist so eine ziemliche Ebene, also eine Graslandschaft kann man sagen, Hügellandschaft, so Schottland in die Richtung, ja, die ja im Endeffekt gespalten ist in zwei Zivilisationen, könnte man sagen. Ja. Also da geht ein großer Fluss durch. Und auf der westlichen Seite dieses Flusses sind es eher so bäuerliche, kleine Dörfer. Eher ein bisschen das ländliche Mittelalter, kann man sagen, ja, die halt meistens von irgendeinem Bürgermeister oder von einem Dorfältesten oder so kontrolliert werden. Und auf der anderen Seite dieses Flusses gibt es halt so Indianer-ähnliche, Dothraki angelehnte Pferdevölker. Die halt so einzelne Stämme sind, die halt von einem Stammesoberhaupt geführt werden und die jetzt extreme Verbindung zu ihren Pferden haben. Also teilweise sogar Seelenbänder, aber auf das kann ich dann später noch ein bisschen eingehen. Dann gibt es im Endeffekt das Meer, das die zwei Kontinente voneinander trennt. Das ist Aquilus, das ist auch eine eigene Provinz, was hauptsächlich auf im Endeffekt die kleinen Inseln das Leben stattfindet und viel Fischer und Taucher und so Geschichten sind. Allerdings gibt es auch einige große Städte, die von der ersten Zivilisation, das kann ich dann auch noch ein bisschen später eingehen, wie die Geschichte der Provinz ist, oder der Welt ist, sind unter Wasser riesige Städte gebaut worden, die von magischen Schutzschirmen halt abgeschirmt werden und wo ganz normal halt wie Großstädte einfach funktionieren. Die man könnte auch sagen, das sind ein bisschen die fortschrittlichsten unter alle, weil das sind eigentlich die einzigen, die eine Wahl haben, die also einen Oberhaupt in der Provinz wählen, wo sich irgendwann jeder aufstellen lassen kann. Also der ärmste Fischer zu irgendeinem Bibliothekar kann jeder einfach hingehen und kann sich wählen lassen. Und wer dann halt einfach gewinnt, der hat dann für eine Zeit, ich weiß jetzt nicht genau, so nicht wie lange, das Oberhaupt von dieser Provinz.
Also vergleichbar wie mit einer jeden normalen Regierung, die man heutzutage hat.
Richtig, nur dass es keine Politiker an sich gibt. Also es gibt kein wirkliches Politiker- oder Parteiensystem, sondern da kann einfach einer hingehen und sagen, ich kann das besser als der. Und dann kann er halt quasi viel zu den Leuten sprechen und kann sagen, ich würde das und das und das machen und theoretisch kann dann einfach jeder gewählt werden. Dann gibt es noch auf dem großen Kontinent, gibt es dann noch ganz unten im Süden die große Wüstenprovinz Mafara, die im Endeffekt hauptsächlich nomadisch, also die Leute dort sind hauptsächlich Nomaden, die halt von Oase zu Oase beziehungsweise von Camp zu Camp reisen das ganze Jahr über. Und es gibt auch riesengroße Stadt am südlichsten Ende dieser Provinz, die mehr oder weniger der Handelshauptpunkt von der Provinz ist und eigentlich auch die einzige Stadt ist, also wirkliche Stadt in der ganzen Provinz. Und die wird halt von den reichsten Händlern kontrolliert. Also wer am meisten Kohle hat, hat das zum Sagen. Dann gibt es einen kleinen Kontinent mit zwei Provinzen, da gibt es Esfilor im Süden, das ist im Endeffekt ein gewaltiger Dschungel, à la Amazonas-Dschungel oder so, wo die Leute auch wieder meistens eher kämpferisch angehauchte Stämme leben, wobei einige davon ziemlich friedlich sind, muss man sagen, die halt auch meistens das Oberhaupt entweder in kleinem Rahmen wählen oder wo halt drum kämpft wird oder sonst irgendwas. Und im nördlichen Teil hat man noch im Endeffekt die Kunstmetropole oder die Kunstprovinz. Das ist Ganorbo, die im Endeffekt so ein bisschen römisch angehaucht sind, die im Endeffekt die Führenden in Sachen Kunst und Baumeistertum und so sind, die in zwei Königreiche gespalten worden ist, oder die in zwei Königreiche gespalten ist. Und ja, das waren die 8 Provinzen. Ich meine, es gibt dann theoretisch noch einige kleinere Gebiete, die halt entweder selbstregierend sind oder halt in gewissem Maße an die unter der Provinz stehen, aber halt eine eigene Suppe kochen, wie zum Beispiel das Kaolania-Toll in Aquilus, das im Endeffekt auch ein Toll aus kleineren Inseln ist, wo die Leute so ein bisschen hawaiianisch sind, in die Richtung, also samoisch eigentlich, sind. Und es gibt in Ganorbo gibt es eine Stadt, die, also eine der größten Städte überhaupt, die von den Gilden, also von den Magiergilden kontrolliert wird und die im Endeffekt eine neutrale Zone ist. Also hat genau da die Gilden was zum Sagen und sonst keine einzige Regierung.
Das ist mehr oder weniger so die geografisch gesehen ein grober Überblick über die Welt. Weil du gesagt hast, die Magie ist da sehr präsent. Das heißt, jedes Volk hat magiebegabte bzw. deklarative Magier oder gibt es da unterschiedliche Zugänge?
Ja, es ist grundsätzlich so, dass jeder mit Magie geboren werden kann. Also es können zwar Nicht-Magier ein magisches Kind gebären, es können aber zwei Magier ein nicht-magisches Kind begehren. Also das ist alles angeboren und jeder von denen wird mit einer von 8 Magie-Schulen geboren, also Schatten, Hitze, Kälte, Erde, Himmel, Wasser, Natur und Bestien und diese können sie dann im Endeffekt selber aussuchen, was, also die suchen sie selber aus, was mit der Magie machen. Es gibt Magier, die ein ganzes Leben lang ganz normale Jobs nachgängen, also die zum Beispiel irgendwelche Bauern oder Landwirte oder sonst irgendwas sind, oder es gibt da adelige Magier, die im Endeffekt sich mehr mit der Politik beschäftigen als mit ihrer Magie. Und es gibt aber genauso die Magier, die sich zum Beispiel einer Gilde anschließen und sagen, okay, ich helfe die Leute, das brauchen, die, weil die Gilden grundsätzlich von jedem angeheuert werden können, um Hilfe bitten. Ja? Und die schicken dann jeweils Magier aus, die sich halt dieses Problems annehmen. Und es gibt da zum Beispiel reisende Magier, die einfach ein ganzes Leben lang herumreisen und schauen halt, dass neue Zauber lernen oder was nicht, einfach nur Leute helfen, wo sie es halt gerade sehen oder sonst irgendwas. Ja. Und es ist aber trotzdem so, dass jeder, der mit Magie geboren wird, zumindest ein gewisses Training der Magie in seiner Kindheit durchführen muss, weil die Magie sonst extrem nach hinten losgegangen. Also wenn die Leute die Magie nicht unter Kontrolle haben, dann kann das ziemlich fatale Auswirkungen haben. Darum werden die ganzen Kinder, die magisch sind, normalerweise in jungen Jahren, also so im 10- bis 15-Jahr-Bereich, in eine gewisse Ausbildung geschickt. Bei entweder irgendeinem Magier, der gerade dort in der Stadt ist, oder es gibt da Schulen zum Beispiel für Magie. Und die müssen dann mit einer Magie umgehen, lernen können. Und nach dieser Ausbildung können sie sich dann selber entscheiden, okay, verfolge ich einen Weg weiter oder tue ich eigentlich, was weiß ich, irgendwas komplett anders, das, was meine Eltern gemacht haben oder sonst irgendwas, werde ich Pythagoras oder keine Ahnung was.
Aber jeder Bewohner ist an und für sich ein Mensch.
Ja. Also die normalen Bewohner von Zadaria sind Menschen. Es gibt theoretisch andere Völker, also die ersten Völker, die haben eine Magie direkt von den Göttern gelernt und sie sind da direkt durch den Einfluss der Götter entstanden. Und die waren das, die Menschen einer Magie beigebracht haben ursprünglich, also in den Anfängen der Welt. Problem ist nur, also ursprünglich im ersten Zeitalter war es auch so, dass diese ersten Völker und die Menschen und die Magier alle friedlich miteinander gelebt haben. Allerdings hat es dann nach einigen tausend Jahren einen Krieg gegeben, den sogenannten Elementarkrieg, der im Endeffekt so schlimm war, dass er die ganze Zivilisation von damals, also die Zivilisation der Altvorderen, wie sie es mittlerweile nennen, zerstört hat. Und zu einem extrem harten Wiederaufbau geführt hat und vor allem unter die ersten Völker zu so viel Verluste und so viel Tode geführt hat, dass sie der Großteil von den ersten Völker ins Exil zurückgezogen hat und mittlerweile vor den Menschen verstecken und nur die wenigsten Menschen und Magier wissen überhaupt nur, dass nur welche existieren. Also die halten das mittlerweile mehr für Legenden, die halt irgendwann einmal einer erzählt hat. Also diese ersten Völker sind eben die Eisriesen, die Elfen, die Vampire, die Werwölfe, die Atlanter, die Aquilianer, die Djinne und die Drachen. Und zum Beispiel bei den Drachen ist es so, dass von denen halt wirklich nur noch neue gibt, die nur am Leben sind. Also das war ursprünglich eine richtig große Kultur und die sind in diesem Krieg halt so abgeschrumpft worden, dass nur noch neue existieren. Und die werden jetzt quasi nur besser versteckt, als die anderen Völker sie sowieso selber verstecken. Die einzigen von den ersten Völker, die das nicht machen, sind die Zwerge, die mal grundsätzlich sowieso die gutmütigsten Wesen überhaupt sind. Die führen immer noch Handel mit den Menschen und die haben auch immer noch ihre quasi Zwergenbastionen und ihre Zwergenstädte, die ganz normal bewohnt sind. Ich weiß nicht, bei denen ist irgendwie so, als war einer das, was passiert war, eher wurscht gewesen. Oder sie haben das halt nicht so persönlich genommen wie die anderen Völker.
Oder sie können sich nicht mehr daran erinnern.
Das ist jetzt everyone's guess.
Ja, das finde ich gut, dass gewisse Sachen zumindest ein bisschen offen bleiben und für den einen oder anderen Spielleiter vielleicht frei interpretierbar bleiben. Weil du sagst, die verstecken sie alle. Das heißt, wenn ich jetzt als Person oder als Bewohner von irgendeinem von den Kontinenten oder auf die Welt gekommen bin und halt die Geschichte erlebt habe beziehungsweise erfahren habe, dann ist das alles eigentlich bis auf die Zwerge reines Märchen. Und selbst. Also die Wahrscheinlichkeit, dass ein Zwerg sich, ist die dann gegeben oder eher unwahrscheinlich? Also sprich regional bezogen oder sind die eigentlich überall?
Ja, es ist eher regional bezogen, also je nachdem, in welcher Provinz du lebst, weil die Zwerge, sie wird hauptsächlich im Nordosten aufhalten, von der Welt, in die quasi drei Provinzen, Alarok, Nesov und Trisin, halten sie die Zwerge hauptsächlich auf. Ein Zwerg zu sehen, ist normal, aber wenn du in einer von den Provinzen aufgewachsen bist, nicht so das Grundstück. Also da gibt es die haben meistens andere Städte, sind zwar unterirdisch, aber sie haben immer am Eingang von einer Festung, von einer Zwergenstadt, haben sie eine Stadt hingebaut quasi, in der sie mit den Menschen ganz normal Handel führen und sie auch austauschen und so. Also die sind da bekannt, wo die sind, da braucht man im Wald einfach nur hingehen und kann man einen Zwerg sehen. Bei den anderen Völkern ist es so, es kommt immer darauf an, wie interpretierst du selber als Person oder wie haben es die Leute interpretiert, die dir das erzählt haben. Ja. Siehst du das so als wahr und im Endeffekt glaubst du einfach, okay, der Krieg ist passiert und die mengen uns jetzt nicht mehr und darum haben sie sich zurückgezogen und die werden wahrscheinlich nie einen sehen, weil sie zu finden einfach schwer sind. Oder bist du eher das, naja, das war halt irgendein Märchen, das mir irgendeiner erzählt hat, glaube ich nicht, jedem selber überlassen, ne?
Also grundsätzlich haben wir ja gesagt, man spielt ja im Prinzip einen Menschen, ob Mandel oder Weiberl, ist relativ egal, gehen wir davon aus.
Einen menschlichen Magier spielt man normalerweise.
Einen menschlichen Magier, okay. Irgendwas anders, also sprich, ich gehe davon aus, dass die restlichen Bewohner sind eher dann Tiere, die dann umeinander kreuchen, fleuchen, wie Pferde, Schweine, Kühe und Co.
Unter anderem, ja, es gibt da einige magische Kreaturen wie Wüfern und Würms. Also drachenähnliche Geschöpfe, könnte man sagen, dazu. Es gibt theoretisch Wendigos, Elementare, aber eher selten und eher nicht so leicht zu finden. Es gibt Schafzähne, das sind pferdegroße Wölfe, die durch den Norden streifen. Also es gibt schon einige, sagen wir mal, mystischere Kreaturen als die normalen Viecher, die wir heute immer rumrennen haben. Und theoretisch, je nachdem, wann man spielt. Also wenn jetzt der Spielleiter theoretisch beschließen würde, er spielt im ersten Zeitalter oder auch nur im zweiten Zeitalter, ist durchaus eher gegeben, dass er sagt, okay, ich lasse meine Spieler, was ist hier, einen Werwolf spielen oder einen Elfen spielen. Ja. Das System wird das grundsätzlich unterstützen. Man kann das theoretisch machen. Es ist aber eher nicht vorgesehen, weil man normalerweise entweder eher zu einem späteren Zeitpunkt spielt oder halt einfach einsehen muss, dass die nicht gut klarkommen mit den Menschen und sie einfach zugezogen haben.
Also systemtechnisch hast du da abgedeckt, dass das alles möglich wäre von dem her?
Es wäre theoretisch möglich, sowohl einen Zwerg zu bauen, also einen Werwolf zu bauen. Das grundsätzlich eh von den Zauber her nicht viel anders sind als die menschlichen Magier, kann man es einfach mit dieselben Regeln bauen. Also ich bin ja jetzt gerade erst bei der quasi tatsächlich eine Zusammenführung von den Regeln und der Welt aus dem Hintergrund und einiges davon habe ich schon eingeschrieben, aber es ist auf jeden Fall möglich, so ein Geschöpf zu spielen. Es ist nur einfach, man muss halt einen Grund finden. Ja. Also man muss sich halt ein bisschen mit dem Hintergrund beschäftigen und schauen, okay, was hätte ich für einen Grund, sowas zu sein oder was hätte so ein Wesen für einen Grund, sich einer menschlichen Magiergruppe anzuschließen. Es gab theoretisch die Möglichkeit, dass man sagt, okay, man spielt jetzt reine Werwolfgruppen. Das ist theoretisch natürlich möglich. Aber das ist dann, wie gesagt, man muss halt einfach einen hintergrundtechnischen Grund finden, dann ist es durchaus möglich.
Wie schaut es eigentlich aus mit der Magie in der Welt? Wenn du sagst, du hast da relativ viel unterschiedliche Nationen im Endeffekt, Stämme, Völker und ähnliches. Gibt es da irgendwas, was global für alle gilt, wie bei DSA, die 12 Götter, oder gibt es da regional jeweils unterschiedliche Glaubensrichtungen und vielleicht auch Extreme, je nachdem?
Naja, es gibt grundsätzlich eine Religion über 8 Götter. Nur diese Religion wird einfach in verschiedensten in verschiedensten Kulturen, in verschiedenen Ländern immer teilweise ein bisschen anders interpretiert einfach. Also wenn man sagt, es gibt Leute, die sagen jetzt, okay, alle 8 Götter sind gleich groß und gleich wichtig und dann gibt es halt das eine, also die eine Stadt aus dem Norden, wo es heißt, nein, bei uns ist nur der Überlebende der Gott, der wichtig ist und alle anderen sind im Wald einfach nur Kasperl, die das zum Tun haben, was er sagt. Und was also sie im Süden hast, dann wieder, okay, die Nomadin ist unsere große Göttin. Und also das kommt immer darauf an, wo bist du. normalerweise ist es eher, sagen wir mal, ländlichere, kleinere Gebiete eher so, dass sie sich normal einen Bot aussuchen, während es in die ganz großen Städte eher so sind, dass alle ziemlich gleich anbeten. Ja, weil wir vorher eben über die Geschichte der Welt geredet haben. Im Endeffekt, wie gesagt, das ist so diesen großen, also die zur Zeit der Altvorderen, quasi im ersten Zeitalter, war es halt so, dass die Menschen und diese ersten Völker zusammengelebt haben und dann ist eben dieser Elementarkrieg gekommen, wo keiner mehr so hundertprozentig genau weiß, was daran schuld ist, beziehungsweise wer daran schuld ist. Es ist nur irgendwie so ein bisschen der Konsens, dass die Menschen waren. Also das ist so das Einzige, was man nur genauer herausfinden kann. Und es war damals wirklich so, dass die Baukunst und die Waffenschmiedekunst und so und die Rüstungsschmiedekunst und sonst irgendwas, das war alles auf einem ganz anderen Level, als es quasi mittlerweile ist. Die Menschen haben damals einfach so eng mit den ersten Völkern zusammengearbeitet in anderen Sachen, dass so Bauwerke, wie sie es damals gemacht haben, oder diese Art, was zu bauen, das so lange halt gar nicht mehr möglich ist, was ja der Grund ist, warum man eigentlich nur extrem viel Ruinen und Überbleibsel der damaligen Zeit, irgendwelche Festungen und Mauern und sonst irgendwas oder ganze Städte teilweise findet, die eigentlich noch ziemlich gut erhalten sind, hat vom Krieg natürlich gezeichnet, aber im Endeffekt die bis sonst eigentlich überdauert haben. Und danach ist im Endeffekt durch diesen Einbruch von dieser Kultur ist natürlich dann zu einem Wiederaufbau gekommen, wo sich dann natürlich jeder gestritten hat, von wegen, das Land gehört mir und der Teil gehört mir und das ist mein, was weiß ich, Provinz oder Königreich oder sonst irgendwas. Da war dann natürlich ein extremer Trubel und das hat über mehrere Jahrhunderte, Jahrtausende gedauert, bis dass sich das eigentlich wieder halbwegs beruhigt hat. Und wie dann das alles wieder so halbwegs im Ding war, im Peilung waren, wie sie dann auch, da haben sie dann langsam die heutigen Provinzen gebildet und es sind da gewisse Verträge aufgesetzt worden, dass zum Beispiel die Pakor, also die Pferdevölker aus Pakor, nicht quasi von irgendeinem Adeligen einfach übernommen werden dürfen, sondern denen lässt man einfach einen aus Burg kochen und die sollen quasi da was holen. Da gibt es dann verschiedene Verträge gegeben und verschiedene Abmachungen gegeben, dass halt die Welt so sie geformt hat, wie es heutzutage ist, von die politischen Grenzen her halt. Und dann ist es eigentlich so, dass dieser Einschnittpunkt kommt, der, also wenn man jetzt zum Beispiel das Buch liest, ist seit 250 Jahren vorher, wo ein Magier die Todesmagie wiederentdeckt hat, die damals vom Todesgott zurückgelassen worden ist. Und die benutzen wollte, um im Endeffekt die ganzen nicht-magischen Menschen auszulöschen. Und er ist dann von 8 Magier damals, also von einem von jeder Schule, aufgehalten worden und getötet worden. Und seine Anhänger sind zum größten Teil einfach aufgerieben worden, beziehungsweise sind heutzutage im Gefängnis. Und diese 8 Magier haben dann eben diese Gilden diese Magier-Gilden gegründet, auch um ein bisschen zu verhindern, dass sowas wieder passieren kann, weil der Todesmagier damals einfach ein relativ leichtes Spiel gehabt hat, dadurch, dass er einfach keine, was weiß ich, magische Regulierung oder sonst, oder keiner da war, der ein bisschen geschaut hat, dass kein Magier irgendwie einen Scheiß baut. Ja. Mittlerweile gibt es halt diesen Rat der 8, der ist immer aus die Oberhäupter von den 8 Gilden zusammengesetzt und der schaut, dass halt, wenn halt irgendwo ein Todesmagier auftaucht oder irgendwo ein Magier auffängt, dass sich irgendein Dorf abfackelt oder sonst irgendwas, dann schicken die halt direkt Leute hin und schauen, dass das aufhört und ein End hat.
Also so ein bisschen wie die Preioten in DSA.
Ja, nicht so aggressiv und nicht so verbohrt. Also es ist jetzt nicht so, dass jetzt jeden bei der Geburt kontrollieren, ob der eine Base ist oder dann halt quasi permanent beobachten. Und dann ist es halt einfach so, wenn irgendeiner plötzlich anfängt, dass er at random irgendwelche Dörfer zerbombt mit seiner Feuermagie, dann wird halt irgendwann einmal der Rat da auch sagen, so jetzt schickt man da mal ein paar von unseren Magier hin und dann sollen sie mal mit dem reden, dass der das unterlässt. Und wenn halt reden nicht hilft, dann müssen sie halt ein bisschen härtere Methoden anwenden. aber sie sind jetzt nicht so, dass sofort jede Hex verbrennen wie bei DSA.
Ja gut, das machen sie in DSA nicht unbedingt, das ist aber grundsätzlich ja.
Es gibt diesen normalen Zweig und diesen verbohrten Zweig, aber so ein paar Perioden hier an diesen verbohrten Zweig. Ja, und diese Gilden haben sie im Endeffekt in jeweils einer, also jeder, in jeder Provinz hat sich quasi eine Gilde festgesetzt, damit hat da ein bisschen damit sie halt ein bisschen aufteilt sind, wie wird. Und die ursprünglichen Gildengründer waren auch dann lange Zeit, also manche lange Zeit, manche relativ kurz, die Anführer von diesen Gilden, bis sie halt dann einfach sie irgendeinen Nachfolger gesucht haben oder verstorben sind oder was auch immer dann mit noch drei mit einer passiert ist. Das könnte ich jetzt noch näher eingehen, aber das ist wahrscheinlich nur, da kommt wahrscheinlich nur eine Stunde drüber, wie die Gilden alleine entstanden sind.
Heißt aber, die Gilden sind im Prinzip in dem Sinn wirklich nur die Vertretung oder die Gruppierungen von den Menschen. Das heißt, die Zwerge haben bei den Gilden nichts zum Suchen und kein Mitspracherecht oder irgendwas anderes.
Ja, richtig. Vor allem die Zwerge selber an sich haben eigentlich keine Magie. Also die Zwerge sind nicht magisch in dem Sinn, dass Magie wirken können, sondern die Zwerge sind entstanden aus der Vereinigung aus dem Gott der Erde und dem Gott des Feuers. Und sie haben Magie in ihrem Körper, der einfach ihre Muskeln stärkt und ihren Körper stärkt und halt quasi sie gegen große Hitze abschirmt und sie einfach quasi grundsätzlich ein bisschen stärker und widerstandsfähiger macht. Das wird von den Magiern als Qi bezeichnet. Es gibt da einige Klöster bzw. einige Magier, die sich mit diesem Qi beschäftigen und das als Server nutzen können. Die Zwerge allerdings wissen das Server nicht, dass das Magie ist, sondern die glauben einfach, die sind von ihren göttlichen Eltern gesegnet worden mit dieser Ausdauer, mit dieser Kraft, mit dieser Stärke und leben gut damit. Und verbessern das im Endeffekt nur durch eine Arbeit halt, beziehungsweise durch eine, die machen halt so ein natürliches Training, in dem sie halt arbeiten und schmieden und sonst irgendwas, während halt die Mönche beziehungsweise die Magier, die sie mit Qi verwenden, halt wirklich teilweise sehr lange Zeit trainieren, um diese Art von Magie zu beherrschen, dass halt die Magie nicht nach außen leiten für einen Zauber, sondern nach innen leiten und damit einen Körper stärken.
Das heißt, da war das die Zwerge, also das einzige wirkliche Volk neben den Menschen, nur ist, das irgendwie intelligent ist und eigensinnig handelt.
Das einzige öffentliche.
Ja, ja, also ohne die theoretisch da sind, praktisch nicht und irgendwie unter der Erde sind oder keine Ahnung was.
Also das wird verstecken, ja. Ich meine, die kann man natürlich theoretisch, also ich habe es auch schon oft genug in Abenteuer eingebaut, die kann man natürlich immer wieder in Abenteuer einbauen. Man muss halt dann schon dazu sagen, es ist etwas Besonderes, wenn man in so ein Werwolf-Dorf kommt oder in eine Elfendimension oder sonst irgendwas. Ja. Das passiert halt nicht alle Tag.
Weil du gesagt hast, die Entstehung der Gilden sind noch so was Spannendes oder was Interessantes. Was ist, und du konntest nur ruhig eine Stunde darüber diskutieren oder berichten davon, du kannst aber gern den einen oder anderen Punkt, der essentiell wichtig ist, vielleicht nur außerheben zwecks der Gilden.
Naja, die Gilden waren im Endeffekt ursprünglich, also sie sind ein bisschen eine Mischung. Auf der einen Seite sind sie so die unter Anführungszeichen Einsatztruppe vom Rat der Acht. Also wenn sie irgendwen brauchen in der Provinz, dass sie um irgendein Problem kümmert, dann müssen sie die Gilden los. Auf der anderen Seite waren sie aber immer mit dem Hinterkopf mit dem gebaut oder mit dem gegründet, dass Magier sich dort einfinden können und Leute, die quasi sich selber nicht helfen können, dann von Magier geholfen werden kann. Indem sie ihnen halt dann Aufträge zukommen lassen. Die Gilden selber zum Beispiel finanzieren sie hauptsächlich über freiwillige Spenden, beziehungsweise teilweise über das Geld, was halt einer von die 8 Gildengründer einfach gehabt hat, weil er Adeliger war. Und sie sind aber eigentlich schon ziemlich unterschiedlich, weil wenn man sich zum Beispiel Wolfshöhle anschaut, das ist eine Gilde oben im Norden, die hauptsächlich Eismagier beherbergt. Die sind halt eher so die Landkinder, ja, das sind so die ein bisschen deppert daherreden und ein bisschen frecher sind und sie teilweise einfach mitten in der großen Halle einfach zum Prügeln anfangen, weil sie halt ein bisschen Kraft trainieren wollen oder sonst irgendwas, ja. Während halt die bei der Drachenfeuergilde zum Beispiel in Drisin unten, die sind halt alle eher höflicher und wie soll ich sagen, etepetete. Weil dadurch, dass einer Gründer einfach ein Adeliger war, hat er natürlich gewisse Konventionen und gewisse Ideen in die Gilde eingebracht, die halt seinem Aufwachsen bzw. seiner Lebensphilosophie entsprechen. Und das hat eigentlich jeder gemacht und dadurch sind die Gilden einfach so unterschiedlich. Die Adelauge-Gilde zum Beispiel in Nesorf ist fast immer la, weil die Gildenmitglieder einfach 99% der Zeit irgendwo in der Provinz herumschwirren und auf Wanderschaft gängen und sich irgendwelche Städte anschauen und sonst irgendwas. Und dann mehr oder weniger über Raben oder Eulen oder so benachrichtigt werden, wenn irgendwas in einer Gegend los ist und sie so hingehen sollen. Weil sie halt einfach auch für dem Wanderer, das ist einer von den Göttern, der Wanderer, das ist quasi der predigt die Wanderschaft im Sinne von, es gibt überall was zum Entdecken und überall was zum Nächsten sehen und überall was zum Lernen. Geht's aus, sie bleibt dann an derselben Stelle, schaut euch die ganze Welt an. Ihr Kind sowieso nicht fertig werden damit. Und die haben halt ziemlich viel auch durch einen Gildenleiter oder durch einen Gildengründer, der vorher schon eine kleine Gemeinschaft an Magier gehabt hat, die sie die Wanderer genannt hat, eben nach einem Gott, die das einfach voll ausgelebt haben. Also die haben quasi kein Zuhause gehabt. Die sind die ganze Zeit nur in der Welt umher gewandert und haben sich Kulturen angeschaut, haben mit Leuten gesprochen, haben sind irgendwelche Lokale einfach reingesetzt und irgendwelche Leute angequatscht und mit denen zum Quatschen angefangen und sie Geschichten erzählen lassen. Haben sie irgendwelche Orte angeschaut, wo noch nie wer war. Und einmal im Jahr haben sie sich dann quasi wieder eingefunden auf einem Gipfel, wo heutzutage ein Lokal steht, das der Gildengründer, also der Gildengründer bzw. auch der Chef von die Wanderer damals irgendwann hinbauen hat lassen, damit sie die Leute dort treffen können und dort ihre Erfahrungsberichte austauschen können. Und das ist heutzutage nur, also heutzutage in Anführungszeichen, zu der Zeit, wo die meisten meiner Kampagnen zumindest spielen, ist das immer noch ein sehr beliebter Anlaufpunkt für Reisende, für Wanderer, für auch noch für Leute, die kurz in der Provinz sind und kurz vorbeikommen.
Wenn du jetzt so eine typische Gruppe hast, an Spielern, hast du jetzt 3 bis 5 Spieler, wie du gesagt hast, wo würdest du oder wo gibt es irgendwie sowas wie das Startdorf, wo du sagst, okay, da schmeißt einfach mal alle rein, da fühlt sich ja jeder von Haus aus wohl und von dort aus gehen dann die, von dort aus geht man dann los und kann man die Welt entdecken? Oder?
Es ist ein bisschen unterschiedlich. Ich meine, ich habe, also das Adlernest, eben dieses Lokal, über das ich vorher geredet habe, ist immer ein guter Startpunkt, weil gefühlt jeder Wanderer, der irgendwann durch die Provinz kommt oder auch nur vorbeigeht, sich dort irgendwann einmal einfindet. Und das ist immer ein guter Punkt, um die Gruppen sich treffen zu lassen. Ich habe es aber auch schon gemacht, dass ich zum Beispiel alle in dieselbe Gilde gesteckt habe und gesagt habe, okay, und ihr seid jetzt alle in der Gilde und ihr erledigt jetzt Aufträge für die Gilde. Ich habe es auch zum Beispiel schon einzeln treffen lassen, im Sinne von, also haben sie mir 2 da getroffen und 2 dort getroffen und dann haben die miteinander getroffen und so. Also es ist eigentlich ziemlich unterschiedlich. Wie gesagt, das Einzige, wo ich wirklich sagen würde, das könnte man als guten Startpunkt sehen, ist einfach das Adlernest.
Und wenn du jetzt sagst, okay, gut, also irgendwer würde das gern spielen als Spielleiter, gibt es da irgendwas, wo du sagst, okay, so eine Handvoll Punkte oder Ortschaften, wo du sagst, okay, gut, da gibt es was für die Spieler zum Entdecken, was du empfehlen kannst von Haus aus, wo es schon so vorausgearbeitet ist oder wo du halt schon ein bisschen so offene Punkte positioniert hast in der Welt, die halt neue Spieler oder Spielleiter entdecken können. Gibt es da irgendwas?
Ja, immer gute Anlaufpunkte sind natürlich immer die Gildengebäude in die verschiedenen Provinzen. Von dort aus man immer gut irgendwelche Abenteuer dann starten lassen kann als Auftrag für die Gilde. Es gibt theoretisch einige Ruinen von den Altvorderen, die, also ich habe da einmal eine Karten gezeichnet mit einem Programm, das dann auch im Regelwerk drin serviert, wo dann die auch alle eingezeichnet sind. Da gibt es diverse Städte, die halt wirklich nur von den Altvorderen gebaut worden sind, die einfach vom Baustil her und von der Pomposität ganz anders sind. Es gibt natürlich die Stadt und der Wasser, von der ich vorher geredet habe, die natürlich auch cool zum Beschreiben bzw. zum Erleben ist. Und wo sie auch einfach viel tut, weil es einfach riesengroß ist. Es gibt theoretisch Kavasas, das ist ganz im Norden eine große Stadt, also eine große Handelsstadt, wo sich immer ziemlich viel tut, wo man viel Abenteuer machen kann oder viel Ideen sammeln kann. Ja, Zwergenstädte natürlich sind immer wieder, also finde ich zum Beispiel zumindest immer wieder, mache ich immer wieder gern, dass ich meine Gruppen in eine Zwergenstadt reinschicke, weil es einfach erstens für mich cool zum Beschreiben ist und für sie einfach cool zum Mitkriegen ist, wie die Zwerge diese ganzen quasi Tunnel unter der Erde gebaut haben und teilweise riesige Höhlen, Sand, die halt wirklich je nachdem, was braucht haben, angepasst worden sind, wo halt dann statische drinstehen für den großen Säuberol miteinander essen oder sonst irgendwas. Ja. Und weil einfach auch die Zwerge, wie ich schon erwähnt habe, einfach ein ultra freundliches Volk sind. Ja, also wirklich festlegen ist schwer. Also das ist, es kommt halt auch ein bisschen drauf an, was hast du für Spieler, was interessiert die Spieler, beziehungsweise was spielen die Spieler, wenn die ganzen Spieler jetzt natürlich, welche spielen, die irgendwo aus dem Norden kämen, dann ist halt, also verschiedene Magier, die halt alle von Alarok sind, dann ist halt gescheit, wenn man in Alarok irgendwo anfängt. Ist halt,
wie groß sind eigentlich da die Distanz, wenn man sagt, von ganz nördlich bis ganz in den Süden, von den bekannten Bereichen, die du jetzt in der Karten kartografiert hast, beziehungsweise von Ost nach West, wie lang sind da Reisezeiten oder wie kann man sich das vorstellen, wie groß ist das, wenn man jetzt sagt DSA, dann kann sich ja jeder oder die meisten darunter vorstellen, wie groß das ungefähr ist?
Reisezeiten kommen ein bisschen auf das Transportmittel an, weil wenn man jetzt zum Beispiel geht, braucht man wesentlich länger, als wenn man zum Beispiel mit einem von den Himmelssegler fliegt. Das sind große Schiffe, die insbesondere zum Transport von Personen eingesetzt werden, die auch nicht sonderlich der sind, die mir sowieso, man könnte es vielleicht mit einem Busunternehmen beschreiben, ja, die halt ziemlich, also wo ich auch vielleicht Spielleiter empfehlen würde, schickt es, also versucht es dorthin zu leiten, weil es ein guter Transportweg ist und weil teilweise die Distanzen schon relativ groß sind. Also meine ursprüngliche Idee, wie ich die Welt erfunden habe, war tatsächlich das, dass der große Kontinent vom Norden bis Süden halt wirklich der Abstand vom Nordpol bis nach Afrika ist. Also das war halt wirklich, also ich habe das Ganze ein bisschen auf unsere Erde gemappt, von die Distanzen her, damit ich mir ein bisschen leichter tue. Und das ist, also da ist wirklich teilweise einfach gescheiter, wenn man irgendwie entweder Kutschen nimmt oder Himmelssegler oder Schiffe oder sonst irgendwas, um dann möglichst schnell von A nach B zu kommen in die Abenteuer. Und vor allem hilft es auch ein bisschen dem Spielleiter, weil er muss nicht alle paar Minuten irgendein Dorf einfallen lassen, auf das die Leute durchkommen. Nein, es sind tatsächlich relativ große Distanzen, auf das rein deswegen, weil ich mir einfach ein bisschen austoben wollte, was Städte und Gegenden und so anbelangt, habe ich es relativ groß gemacht, damit halt das nicht so krass ist, wenn ich dann auf einmal neben einer Stadt, die ich schon gefunden habe, irgendeine Gegend hinbauen muss, die überhaupt nicht zur Stadt passt. Und es sind auch die Übergänge zwischen den Provinzen, die haben so alle relativ distinktierte Klimazonen, aber es sind nicht so die harten Umbrüche, wie es teilweise die Leute glauben, sondern zwischen Alarok und die südlicheren, also die südlicheren drei Provinzen ist zum Beispiel ein extremer Gebirgswall, den man überwinden muss. Und dadurch ist halt auf der einen Seite der Schnee und auf der anderen Seite ist halt viel wärmer.
Das heißt, du hast zumindest, wie ich vorher schon angemerkt habe, definitiv sehr viel weiße Flecken und graue Flecken lassen, damit da jeder noch irgendwas dazu erfinden kann.
Auf jeden Fall, ja. Ich habe wirklich nur die. Ich bin grundsätzlich, man muss ja dazu sagen, ich bin noch nicht fertig, aber ich habe ziemlich viel, ich habe einfach nur die wichtigeren Städte und Gegenden einmal gemacht, beziehungsweise werde nur einige Städte und Gegenden dazu machen, sicher. Und im Wald, wenn ich meine Spieler in ein Abenteuer schicke, merke ich mir normalerweise die Städte und die Gegenden, durch die ich es durchschicke und nehme das dann quasi auch ins Regelwerk auf. Aber in Wahrheit, wenn man von Stadt A nach Stadt B geht, die halt einzeichnet ist, dann kann dazwischen alles sein, was in die Provinz passt. Ja, also da können kleine Dörfer sein, da kann einfach eine Ebene sein, da kann ein fettes Gebirge sein. Das ist mal bei einer gewissen Größe vom Gebirge wird es dann vielleicht ein bisschen auffällig, wenn man das einfach rein erfindet, weil ich habe die größeren Gebirge bei alle einzeichnet. Aber ich meine nur, also es sind ziemlich viele Flecken auf der Karte, wo sie die einzelnen Spielleiter einfach dann verwirklichen können und sagen kann, okay, da ist das Dorf, das ich gerade für das Abenteuer brauche.
Gibt es irgendwie so das NYX 15 Standardabenteuer, was bespielt wird in deiner Welt? So wie bei Shadowrun, man sagt, man macht einen Auftrag, indem man Daten beschafft zum Beispiel. Oder wie bei D&D oder DSA, dass man halt irgendwelche Prinzessinnen befreit, Monster umhaut oder was. Gibt es da irgendwie so also eine Blaupause für das typische Abenteuer für deine Welt oder ist das alles offen?
Der einfachste, wie vorher schon erwähnt, der einfachste Startpunkt für Abenteuer ist in Wahrheit einfach, wenn man für die Gilde einen Auftrag erledigt. Dieser Auftrag kann natürlich aber trotzdem verschiedenste Sachen sein. Das kann irgendein regelmäßiger Banditenüberfall sein, das kann irgendein Magier sein, der sich daneben benimmt, das können irgendwelche Monster sein, sonst irgendwas. Ja. Also da kann man dann sehr fantasiefrei entfalten. Was ich jetzt mittlerweile schon, glaube ich, 2 oder 3 Mal gespielt habe, als Abenteuer, was ich immer gern mache, um die Spiel, also neue Spieler quasi, die Welt ein bisschen zu sagen, ist ein Auftrag, der von Nesov weggeht, also von Adlerauge weggeht, von der Gilde Nesov weggeht, wo man ein nahegelegenes Mönchskloster vor Banditen helfen muss, weil dieses Mönchskloster halt einen absoluten Pazifismus lehrt und sie die Mönche quasi selber nicht wehren können. Und die Banditen das halt voll ausnutzen. Das habe ich jetzt mittlerweile schon 2, 3 Mal gespielt und das ist eigentlich immer relativ gut angekommen. Also.
Das ist auf alle Fälle mal was anderes, als wir gehen in einen Dungeon, haben 3 Goblins um und haben einen Schatz.
Auf jeden Fall, ja. Also.
Das Setting und das System entwickelst du ja fortlaufend weiter. Ich gehe mal davon aus, das ist ein Word-Dokument, das schon mittlerweile ein paar Seiten hat. Von wie vielen Seiten reden wir da jetzt gefühlt?
Naja, ich habe gerade angefangen, dass ich quasi habe ich die Welt immer nur mehr so stichpunktweise immer zusammengeschrieben, damit ich halt selber nichts vergesse, weil ich eigentlich immer nur der einzige war, der gemeistert hat und ich weg wusste, was gerne. Aber rein um meine Spieler das zu vereinfachen und ihnen einmal etwas übers geben, was durchlesen können, muss die Welt ein bisschen kennenlernen können, bin ich jetzt gerade dabei, dass ich das zusammenschreibe. Also ich bin bei Seite 52 derzeit und ich glaube, ich schätze mir, dass ich ungefähr zur Hälfte sein, also bei der Hälfte sein werde. Vor allem mal dem Grund, die Grundsachen von der Welt. Also jetzt nur ohne in irgendwelche Adelshäuser oder, keine Ahnung, Diplomatien oder sonst irgendwas einzugehen, sondern wirklich nur mal die Grunderklärung, wie schaut die Welt aus, wie schauen die Provinzen aus, was ist anders, welche ersten Völker gibt es, welche Kreaturen gibt es und so weiter.
Und vom Regelwerk her? Was hat das jetzt mittlerweile schon für einen Umfang? Weil du sagst, du hast jetzt im Prinzip ja die 9. Iteration mehr oder weniger davon.
Also das Regelwerk hat derzeit 37 Seiten. Das ist relativ schlank, ja. Ich habe es auch relativ schlank gemacht, aber das liegt ja daran, wie diese, wie soll ich sagen, diese Versionen von dem Regelwerk, die sind ja im Endeffekt nicht weiterentwickelt worden. Oder nicht dazu was geschrieben worden, sondern es ist ja teilweise wirklich einfach umgerissen worden und die Ideen, die wir gehabt haben, in ein neues System einbauen. Also wir haben da teilweise wirklich den harten Cut dazwischen gehabt, darum ist der schwarz am Sagen, wie viele Versionen das da schon gegeben hat, weil wir haben bei die ursprünglichen Systeme teilweise einfach nur irgendwas umgeschrieben oder irgendwas leicht dazu da oder irgendwelche Regeln halt austauscht und dann haben wir irgendwie einen harten Cut gemacht und haben halt quasi alles, was wir gelernt haben von dem System und was wir anders machen wollten, haben wir das Neiche übernommen und haben neu angefangen vom Scratch. Und das habe ich damals auch gemacht mit dem Niner, hauptsächlich einfach, wie gesagt, deswegen, weil ich wollte halt einfach ein leicht zu verstehendes und ein leicht zu spielendes vor allem System haben. Weil das Problem war halt auch eben das, dass teilweise voll aufwendig schon zum Spielen war, wo du halt für einen Kampf so lange gebraucht hast, nur weil du halt das gewürfelt, dann hast du von der Tabelle nachgeschaut, dann hast du wieder gewürfelt, dann hast du von einer anderen Tabelle nachgeschaut, dann hast du es ausgerechnet, dann hast du es gegengerechnet mit dem Gegner und so weiter. Also das war teilweise schon eine Katastrophe, was wir da für Zeit gebraucht haben. Und das wollte ich einfach nicht mehr. Und darum habe ich, wie gesagt, einfach das ganze System halt nur mehr von Scratch auf neu gebaut. Mit den Ideen und der Erfahrung, die ich gemacht habe vorher. Und dadurch ist es auch relativ kurz geworden, eigentlich, das Regelwerk.
Das heißt, das Tabellarische war wahrscheinlich eher computergestützt interessanter, weil dann sparst du viel Zeit.
Das stimmt, ja. Das war als Computerspiel sicher gescheiter.
Ja, die ist ja eigentlich ja in die Richtung.
Ja, das ist richtig. Das ist auch der Grund, warum es so geworden ist, weil eben der Alex und der Lau damals aus D&D-Spieler waren, zusätzlich zu ESA und anderen Systemen halt. Und dadurch ist es auch viel in die Richtung, weil es eben DSA 4 und was ja das aufwendigste DSA überhaupt ist und D&D kennt haben und mit den Ideen halt gekommen sind und ich eher aus der Zion und Vampire Richtung gekommen bin, die eher so Storyteller, einfache Systeme waren und das war einfach in der Kulturcrash, was damals passiert ist. Und bei den meisten Sachen war einfach das 2 gegen 1 Problem da. Man muss halt auch dazu sagen, ich habe damals oft einfach gesagt, so, okay, macht es so, weil es mir einfach Sinn gemacht haben, wie sie es erklärt haben und ich nicht so wirklich auf dem Schirm gehabt habe, wie viel mehr Aufwand für die Spieler und für den Game Master das dann wäre, wenn wir das so einbauen. Und darum habe ich dann einfach gesagt, ja, passt, kann man schon so machen. Und das ist dann einfach teilweise mega eskaliert. Also.
Ja, man muss Dinge einfach ausprobieren. Also auch nicht nur selbst, sondern auch von anderen ausprobieren lassen. Dann passiert, ob das auch wirklich funktioniert, weil auf dem Papier wirkt das ist super. Ich habe schon Ideen schon mal erlebt, vor vielen, vielen Jahren, wo dann das so abgebrochen worden ist im Sinne von, ja, du würfelst, ob du getroffen hast. Dann hat man gesagt, okay, du hast getroffen, dann wird gewürfelt in einer XY-Matrix, wo halt dann die Person gezeichnet gewesen ist, stehend, kniehend, liegend, keine Ahnung was. Und auf die hast du dann nur mehr gewürfelt und dann hast du gesehen, okay, ob du dann wirklich getroffen hast oder nicht. Und dann hast du nur auf einen anderen dabei gewürfelt, welches Körperteil du getroffen hast, weil man hat ja damals ein bisschen Battle dich auch gespielt gehabt. Also das hat man da auch noch gebraucht und so weiter. Also das ist im Prinzip für einen Angriff, der theoretisch positiv gewesen ist, mindestens 3-mal gewürfelt, damit du gesehen hast, ob du überhaupt einen Schaden beziehungsweise ergo den Gegner überhaupt verletzt hättest. Solche Systeme habe ich auch schon gesehen, ja.
Ja, und das, so, wie gesagt, sowas wollte ich einfach, sowas wollten die anderen zwar. Und irgendwann war ich einfach an dem Punkt, wo ich gesagt habe, das will ich aber eigentlich gar nicht, weil ich will irgendwie was leicht zum Spielen ist und leicht verständlich ist und schnell mal wer spielen kann. Und will mir eigentlich mehr über die Story und das Abenteuer Gedanken machen, als über die Regeln dazu.
Das heißt, die 9. Iteration ist im Prinzip rein auf deine Ideen gewachsen.
Genau, die neunte Iteration ist wirklich rein auf dem. Ich meine, ich habe ihn Lawrence einmal kurz angerufen, weil ich mir von ihm Tabellen ausrechnen lassen habe für Wahrscheinlichkeiten bei den W6-Würfe, weil ich wusste, weil er ist einfach das Gefühl der Mathematiker, war er das ein Informatiker, aber er tut einfach gern herumrechnen. Wenn ich ihm das jetzt sage, dann kriege ich 10 Minuten später Tabellen, wo das genau aufgelistet ist und ich blocke mir da wahrscheinlich 3 Stunden ab. Darum habe ich nochmal angerufen und gesagt, hey, kannst du auch einmal die Wahrscheinlichkeiten für das und das ausrechnen. Aber grundsätzlich die ganzen Ideen sind eigentlich auf meinem Mist gewachsen. Ja, und also das habe ich im Endeffekt alleine geschrieben und habe einfach mehr Erfahrung genutzt, die ich vorher halt beim gemeinsamen Arbeiten gesammelt habe. Und wie gesagt, einfach Sachen, wo ich die nicht mehr drin haben wollte, wie eben sowas wie Ausdauer für einfache Sachen oder sonst irgendwas, die ich erwarten muss.
Das heißt, der aktuelle Status ist für die eher sowas wie eine sehr, sehr frühe Beta-Phase im Endeffekt.
Könnte man so sagen, wobei ganz stimmt tut es nicht, weil das Regelwerk an sich ist ja fertig. Also das, wenn man meine Story und meine Geschichte dazu nicht braucht, kann man das Regelwerk schon spielen. Ja. Das Einzige, was ich halt einfach jetzt noch machen möchte, ist, dass ich das Ganze, was ich stichwortartig über mein Word zusammengeschrieben habe und die ganzen Regeln halt in ein Ding zusammenfassen und die Regeln vielleicht dann ein bisschen so tweaken, dass halt auch von den Namen her und so zu der Welt passen. Weil dadurch, dass das Sisyphus-Regelwerk halt eigentlich für jede Welt da ist, stehen natürlich auch Sachen drinnen wie, keine Ahnung, Scharfschützengewehr, ist ein Beispiel, weil das kommt nicht drin vor, aber Schusswaffen zum Beispiel, ja, was in einer Fantasy-Welt eher weniger Sinn machen. Aber weil es halt, wie gesagt, für andere Systeme auch geeignet werden muss, muss halt das auch da drinnen stehen. Und das will ich halt einfach nur ein bisschen anpassen, dass es halt wirklich mit der Welt zusammenpasst. Und dann muss ich mal schauen, eventuell vertreibe ich Server oder mache vielleicht sogar einen Kickstarter. Das ist alles noch ein bisschen in die Sterne. Das wird jetzt dann in den nächsten ein, zwei Jahren mal auskristallisieren, wie es da genau weitergeht mit dem Ganzen.
Und gibt es irgendwie, weil du gesagt hast, du hast die Karten ja schon erstellt für das Regelwerk, beziehungsweise für den Settingband, gibt es da irgendwie was zum Sehen auf Facebook oder irgendwie einer anderen Plattform oder was? wie man sich die Welt vorstellen kann?
Nun nicht. Kann ich aber gern auf Wunsch natürlich dann teilen oder sonst irgendwas. Die Karten derzeit, ich habe eigentlich noch nicht wirklich irgendwas veröffentlicht, außer halt an meine Spielgruppen, weil es eben, wie gesagt, einfach von der ganzen Hintergrundstory her und so. Die Story ist zwar fertig, aber es ist nicht wirklich was da, was man herzeigen kann, weil nichts niedergeschrieben ist. Oder wenig niedergeschrieben ist.
Ist auf alle Fälle interessant. Das heißt, du wirst wahrscheinlich dann irgendwann einmal eine Facebook-Gruppe oder irgendwas machen oder irgendeine andere Plattform, wo man die dann grundsätzlich über das Projekt dann kontaktieren kann, gehen wir davon aus.
Genau, also ich hätte gedacht, dass ich eine Facebook-Seite mache, die wird dann auch die Sotaria-Chroniken heißen. Mal schauen, irgendwann im nächsten Jahr werde ich mal dazu sitzen. Da wird es aber dann halt auch nicht nur über das Pen & Paper gehen, sondern auch ein bisschen über den Roman gehen, beziehungsweise die Romanreihe, an der ich arbeite und solche Geschichten. Das wird dann, wie gesagt, Anfang nächstes Jahr wahrscheinlich, komme ich mal dazu, dass ich mir da mal Gedanken darüber mache, wie ich das genau mache. Und dann werde ich da halt mal Twitter-Seiten und auch Facebook-Seiten, vielleicht sogar Instagram, schauen wir.
Du hast ja gesagt gehabt, die Sotaria-Chroniken sind dann die Grundlage für das Rollenspiel. Und du hast ja gesagt, der Roman, beziehungsweise die Romane oder Romanreihe, wie ist denn da der Status jetzt aktuell? Gibt es da irgendwas, wo sie die Leute schon einlesen können oder eine Leseprobe holen können? Oder gibt es irgendwas in der Richtung zusätzlich begleitend jetzt zu dem Material, was du jetzt gerade in Arbeit hast?
Man kann sich theoretisch gern mir eine Leseprobe holen. Werde dann auf die Seiten auf wie da. Aktuell ist es so, dass der erste Band von der Reihe unter Anführungszeichen fertig ist. Allerdings gehört er nur mehr überarbeitet, weil ich doch vor relativ langer Zeit schon angefangen habe damit zum Schreiben und einige Kapitel einfach so sind, dass ich mir selber denke, da muss ich nur mehr drüber, weil das schaut furchtbar aus. Veröffentlicht ist davon noch nichts. Ich habe vor einigen Jahren, oder zwei Jahren glaube ich, habe ich mal ein Gespräch mit einem Agenten gehabt. Der dann auch das Buch gelesen hat und der mir dann auf einige Sachen hingewiesen hat, die ich selber nicht ganz mitgekriegt habe. Und darum auch, dass ich das auch nochmal, also das ist auch ein Grund, warum ich es nochmal überarbeiten möchte, bevor ich da irgendwas weiter tue. Und dann muss ich schauen, wie ich weiter tue. Entweder, wie gesagt, selber veröffentlichen als PDF oder sonst irgendwas oder ich weiß nicht, vielleicht suche ich mal einen Verlag oder einen Agenten. Das muss ich mir alles noch anschauen. Ich habe jetzt eine Zeit lang, muss ich auch sagen, nichts mehr mit dem Roman da, weil mir eine Zeit lang einfach andere Sachen mehr interessiert haben, zum Beispiel eben den ganzen Pen & Paper-Hintergrund niederzuschreiben einmal, damit das mir alles eine Form hat. Und beziehungsweise auch noch einige andere Projekte, an die ich noch arbeite natürlich auch. Arbeiten auch und studieren und sonst irgendwas. Da ist natürlich nicht 100% Zeit, dass man sich immer damit beschäftigt, nur mal sicher mit dem Roman, weiß nicht, ein Jahr oder so, nichts da. Und müsste mich erstmal wieder dazu setzen. Aber das
aber ich denke, du bist auf alle Fälle weiter, so wie so manche andere, die ich kenne, punkto Roman geschrieben oder halt sich das vorgenommen haben und das nicht abgeschlossen haben oder so weit abgeschlossen haben, dass man es irgendwen vorlegen könnte, wie es bei dir gewesen ist.
Ja, es gibt da schon einige Leute, im Freundeskreis haben wir einige Leute, die ihn gelesen haben, wo ich teilweise sehr positive Reviews zugekriegt habe. Ein paar Leute waren es ein bisschen zu Tolkien-haft, haben sie gesagt, dass es quasi zu ausführlich beschrieben, die Umgebung und so. Das war manche Leute einfach ein bisschen zu viel in der Richtung, aber ich habe auch durchaus positive Reviews zugekriegt. Und ich habe dann auch, wie gesagt, auch der Agent, mit dem ich damals geredet habe, hat eigentlich auch gemeint, das ist eine gute Grundidee und das sind auch die Charaktere gut und die Welt gut, man müsste nur ein bisschen am Schreiben an sich nur arbeiten und das ist mir selber auch in Wahrheit aufgefallen, weil das, ja, wie gesagt, teilweise, also ich habe da Kapitel drinnen, die habe ich vorher, weiß nicht, 10 Jahre oder so geschrieben oder vorher 5 Jahre geschrieben, keine Ahnung, wann ich angefangen habe und da ist halt, natürlich ein bisschen was noch zu überarbeiten, aber ich habe schon vor, dass es irgendwann einmal zumindest so weit möglich, also so weit bekommbar ist, dass man es zumindest irgendwie bei mir als PDF oder so kriegt.
Auf wie viele Bände hast du das jetzt eigentlich diese Chroniken ausgelegt oder hast du da irgendwie so eine Idee von der Erzählfassung, was du da machen willst?
Die Story an sich, an der ich gerade schreibe, die eben 250 Jahre nach dem Ersten Magierkrieg spielt, die ist aktuell auf 4 Bände ausgelegt. Muss man schauen, ob es wirklich 4 werden, ob es nicht nur 3 oder doch 5 werden, das kann ich noch nicht fix sagen. Ich schreibe gerade erst am 2er. Aber theoretisch ist es auf 4 ausgelegt. Ich hätte nur einige Ideen für andere Bücher und Geschichten und Kurzgeschichten, die halt einfach in andere Zeiten spielen, beziehungsweise ich habe nur einige Kurzgeschichten, die einfach in das nicht reingepasst haben, weil es von der Zeit her einfach viel früher spielen müsste, hat noch Sinn ergeben. Und da muss ich halt mal schauen, was ich mit denen tue.
Was mich dazu interessieren daran war was ganz was Eigenes, und zwar bist du da eher der Mensch, der sagt, okay, du planst mehr oder weniger das Buch inklusive der Kapitel grob durch oder einfach nur so, dass du sagst, okay, in dem Büchel kommt die Rahmenhandlung vor und das war's und schreibst dann noch?
Ja, ich bin eher der, ich kenne den groben Handlungsstrang, ich weiß, in welche Richtung es gehen muss, ich weiß, was alles drin vorkommen muss, aber wie genau das dann in welches Kapitel einfließt, das weiß ich nicht. Das Einzige, was ich auf jeden Fall habe, ist, ich schreibe unheimlich gern Rückblenden. Das heißt, bei mir ist im Endeffekt das erste Buch, das ich jetzt geschrieben habe, ist im Endeffekt zur Hälfte Rückblenden in die Kindheit der Charaktere oder in die Jugend der Charaktere oder sonst irgendwas, wo es einfach dann darum geht, durch diese Rückblenden lernt man die Charaktere besser kennen, während sie die Hauptstory halt weiterentwickelt. Und ich glaube, das werde ich auch in die anderen Bücher beibehalten, weil es einfach einen schönen Einblick darum gibt, warum zum Beispiel ein gewisser Charakter was macht oder gewisse Verhaltensmuster zeigt oder sonst irgendwas. Anstatt, dass man einfach irgendwann darüber reden lässt, wie das passiert ist oder sonst irgendwas.
Ja, es gibt da sehr unterschiedliche Zugänge zum Thema Rückblenden, aber grundsätzlich die Intention verstehe ich sehr gut, weil es natürlich auch oft so ist, dass du das nicht gescheit einbauen kannst, dass du erklärst während einer fortlaufenden Handlung, warum sie die oder die Situation als solches ergeben muss. Das heißt, du bist an und für sich dann bis zur Pension beschäftigt, kann man das dann so sagen?
Ich glaube, dass ich auf jeden Fall genug Stoff habe, um einige Sachen mit der Welt von Sardaria zu machen. Vielleicht geben sie auch noch andere Medien, keine Ahnung, schauen wir mal.
Aber wie bist du auf die Bezeichnung Sardaria gekommen? Gibt es da irgendwie nur einen Hintergrund oder Geschichte dazu?
Nein, eigentlich im Endeffekt, Sardaria ist einfach nur aus dem entstanden, dass ich einen Namen für meine Welt gebraucht habe. Und wenn ich Fantasy-Namen brauche, normalerweise einfach eins mache und zwar so lange Buchstaben hintereinander anordnen, bis es Worte gibt. Und daraus ist Sardaria, oder dadurch sind, ich glaube, 4 oder 5 verschiedene Sachen entstanden und Sardaria hat mir damals einfach am besten gefallen.
Wenn du jetzt nochmal, wenn wir jetzt nochmal Resümee ziehen über unser Gespräch, beziehungsweise über deine Erzählung über Sardaria, die Welt, beziehungsweise über das System gibst, was würdest du sagen, wem würde das System und die Welt auf alle Fälle gefallen? Also wenn du sagst, okay, du müsstest jetzt irgendwelche Eckpunkte oder so eine Art Mini-Pitch machen im Sinne von das und das und das und das, dann gefällt dir das auf alle Fälle. Also wie kann man das am besten sagen?
Also ich denke mal, Fantasy-begeisterte Leute kann man natürlich damit anspringen, durch die starke Fantasy-Welt, auch mit Elfen und Zwergen und sonst irgendwas. GMs, die sie eher schwadern, eine Welt zu erschaffen, aber gern irgendwelche Abenteuer erfinden in einer bereits bestehenden Welt oder irgendwelche kleinen Teile einer Welt in einer bestehenden Welt eine erfinden, sind auf jeden Fall auch damit gut bedient. Ich würde vielleicht nur speziell die Legende von Aang bzw. Legende von Korra-Fans ansprechen. Also Avatar hat es, glaube ich, bei uns geheißen. Weil diese Magieformen halt doch sehr ähnlich zu Bänderkräften, also zu Bänderkräften sind in dieser Serie. Also natürlich nur, wenn, je nachdem, was man für Element auswählt. Durchaus, glaube ich, kann man auch sagen, dass das Leute, die unter Anführungszeichen normales Fantasy einfach nicht so richtig das war, sondern die gerne einfach mal ein bisschen andere Art von Fantasy spielen wollen, kann ich jetzt wahrscheinlich auch ans Herz legen. Durch das, dass einfach das nicht die normalen Magier sind, sondern dadurch, dass Magie so ein bisschen was Alltägliches ist, das halt auch in gewissen Jobs und so genutzt wird. Und dass halt einfach gefühlt jeder als Magier einfach geboren werden kann und es auch relativ viel Magier in der Welt gibt, ist einfach mal ein bisschen was anderes. Ja. Fairy Tale Fans, also wer den Anime Fairy Tale kennt und mag, der hat mir quasi die Grundidee geliefert, um die Welt zu erschaffen, im Sinne von, der hat mir da so den letzten Tritt in die Richtung erschafft, doch eine eigene Welt geben. Für alle, die das nicht kennen, ist also Superpower Anime, nur mit Magier, die halt auch in einer Gilde namens Fairy Tale sind und die halt von dort aus auch Aufträge erledigen, beziehungsweise die auch da an Turniere teilnehmen mit ihren Fähigkeiten und so. Sehr zu empfehlen. 300 Episoden oder so. Ja, das ist eigentlich, glaube ich, relativ gut zusammengefasst.
Das heißt, Anfänger sind genauso wie Fortgeschrittene willkommen und können mit dem System sehr schnell sehr viel umsetzen.
Auf jeden Fall. Also das System ist ziemlich einfach beschrieben. Es ist halt von Vorteil, wenn zumindest der Game Master ein bisschen Erfahrung hat, weil je nachdem, was für eine Welt er dann spielen will, muss er vielleicht ein paar Regeltweaks machen oder ein paar Sachen wegstreichen oder dazunehmen. Was nicht schadet, wenn der ein bisschen Erfahrung und ein bisschen Überblick über die Welt hat, in der er spielt. Aber grundsätzlich, vor allem die Spieler können durchaus Anfänger sein. Also ich habe einige Rückmeldungen gekriegt, wo zum Beispiel einer auch mit Kindern das System gespielt hat, nicht in der Welt, sondern in einer eigenen erfundenen Welt. Der hat es, glaube ich, mit 8-jährigen Kindern oder so gespielt und der hat auch gemeint, das ist am Anfang waren sie ein bisschen unsicher, aber sie sind relativ schnell reingekommen und es war relativ, also gut verständlich.
Ja, ich empfinde das einmal als sehr guten Indikator, wenn ein System mit Kindern sehr einfach zum Spielen ist, dann kommt im Prinzip bei jeder relativ gut klar und hat einen guten Zugang. Unabhängig, wie komplex dann das Regelwerk dann dahinter sein mag. Aber wichtig ist es, dass die Leute relativ schnell begreifen, wie sie Entscheidungen machen können, wie sie das darstellt und wie das regeltechnisch umsetzt durch Würfelproben.
Also bei meiner Gruppe war es zum Beispiel auch so, ich habe ihnen einfach nur das Regelwerk gegeben und gesagt, okay, baut seinen Charakter und sie haben das alle ohne irgendwie groß nachfragen zu müssen, also in ihre Charaktere bauen können. Ich denke, dass das nicht so schwer zu verstehen ist, das System.
Wenn du jetzt als Spieler in dieser Welt spielen könntest, was natürlich zu 99% nicht passieren wird, was würdest du für einen Charakter drinnen spielen wollen?
Puh, das ist eine gute Frage. Das ist eigentlich schwer zu sagen. Ich würde unglaublich gern ein Mitglied von diesem Pferdevolk spielen. Von der Geburt her einfach. Vielleicht auch mit einem Pferd als Seelentier. Welche Magieform ich mir dann dabei aussuchen darf, wahrscheinlich am ehesten Wasser oder Himmel. Würde mich beides interessieren. Und ja, vielleicht auch noch als Mitglied von der Diebesgilde spielen. War vielleicht auch ganz lustig. Sowas in die Richtung am ehesten.
Ja, das ist auf alle Fälle eine geschickte Möglichkeit, ja. Nein, so Dothraki-ähnliche Völker, beziehungsweise in dem Sinn, glaube ich, ist ja der Ursprung eher in Richtung so wie die Hunnen oder sowas.
Ja, ich würde sogar eher Richtung amerikanische Ureinwohner setzen, weil es einfach sehr naturverbunden, sehr tierverbunden, halt bei der Jagd quasi mehr oder weniger so ein bisschen den Dank an die Natur, dass sie einer und das Dank an das Tier, dass sie sich geopfert hat, dass sie leben können und so in die Richtung. Also ich würde es sogar mehr in Richtung amerikanische Ureinwohner ziehen als in Richtung Hunde.
Das heißt, jedes erlegte Tier wird nochmal von der Erde, wie sagt man da, man bedankt sich dann nochmal, bevor man das Tier fertig erlegt,
Genau.
Beim Gott oder bei der Gottheit, je nachdem.
Genau. Und einfach auch die extreme Verbundenheit zu den Tieren, die ihnen halt helfen, indem sie hauptsächlich halt einfach Pferde, aber auch andere Hunde zum Beispiel, die ihnen beim, oder Wolf, die ihnen beim Jagen helfen und so Geschichten. Oder andere Vögel, die ist diese extreme Verbundenheit, da herrscht und einfach dieser, die werden fast als gleichrangig angesehen in der Kultur.
Ja, dann muss ich sagen, sind wir gespannt, wann da mehr dazu kommt, wann die Facebook-Seiten oder ähnliches erschaffen wird und man Zugriff hat zu noch mehr Hintergründen für die Regionen, beziehungsweise zu vielleicht sogar schon der ersten Publikation, je nachdem. Auf alle Fälle sage ich danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ja, ich sage danke, dass du mir eingeladen hast.
Und wir hören beziehungsweise sehen uns, also wir zwei hören und sehen uns auf alle Fälle demnächst wieder mal beim Daniel, beim Gamestars in Moor, ja. Und sonst bis demnächst. Danke dir.
Alles klar, danke. Ciao.
Und schon ist die Episode wieder zu Ende. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Hinterlasst doch einen Kommentar unter www.drachentoeter.at, iTunes, Facebook, YouTube oder via E-Mail unter podcast@drachentoeter.at. Bis zum nächsten Mal, euer Drachentöter Mike.